Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt, endlich wieder mit Tee back am Start. Julian, wie geht's dir?
Sehr, sehr gut und ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, mir hier einen Ostfriesentee wieder einzuschenken, aber ich habe schon rausgehört, Felix, du bist ja Ostfriesentee auf jeden Fall untreu geworden.
Ja, ich habe hier einen Earl Grey tatsächlich drin. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist überhaupt.
Das geht gar nicht. Ich bestell dir auf jeden Fall gleich Ostfriesentee, weil so geht es nicht weiter.
Okay, meine Adresse hast du ja, beschweren tue ich mich da im Normalfall eher weniger. Meldet euch bei Julian, wenn ihr gratis Ostfriesentee haben wollt, I guess. Aber ja, wir haben heute viele coole Themen mit für euch am Start. Es gibt eine ganze Handvoller Apple-Geschichten, über die wir reden müssen. Wilde AI-Notifications, ein neues Final Cut, neue AirTag-Updates und sogar exklusive Vision Pro-Shows mit The Weeknd.
Leute, es gibt aber auch auf der Tesla-Front Neuigkeiten, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Das heißt, da bringen wir euch auch auf den neuesten Stand. Und ganz ehrlich, Felix, ich muss auch mal wieder ein bisschen was aus meinem Leben erzählen, weil ich vergesse das immer wieder. Ich habe so viele Sidequests. Ich bin ein sehr spannendes Auto gefahren und auch bei uns im Haus hier hat sich echt einiges getan.
Ja, geil. Kannst gleich mal erzählen. Ein kleiner Hint noch übrigens. Ich habe mir einen neuen Mac gekauft. Da können wir nachher auch noch drüber quatschen. Aber da möchte ich jetzt mal noch nicht zu viel verraten.
Hä, du hast doch gesagt, du kaufst dir keinen. Du kannst ja sowas nicht droppen.
Du, vielleicht, also,
ich sag mal so. Ein Zweit-Mac.
Ich sag mal so, ich habe mein Wort nicht gebrochen. So viel dazu schon mal. Aber jetzt, was geht beim Haus? Hau raus.
Ja, ich muss dir auch sagen, Felix, die Woche ist wild hier bei mir. Wir haben an verschiedenen Fronten weitergearbeitet. Heute habe ich nochmal mit dem Tesla eine Anhänger-Action gezogen. Wir haben nämlich die Türen fürs Haus abgeholt. Wir haben ja jetzt wohnen seit einem Jahr hier ohne Türen.
Also die Innentüren, jetzt nicht die Haustüre, oder?
Genau.
Also die Tür fürs Haus.
Ja, die Innentüren haben wir geholt. Und wir waren dann beim Baumarkt, wo wir die bestellt haben und haben die dann da abgeholt. Und ja, uns ist aufgefallen, dass wir einmal, ich glaube, das waren jetzt 13 Türen oder so, dass wir bei einer Tür den Beschlag auf der falschen Seite eingeplant haben. Und das war so unangenehm, weil die waren so nett da und die haben so Ewigkeiten gebraucht, die Bestellung dann anzupassen. Weil bei Türen ist es tatsächlich, wenn du damit nicht alltäglich zu tun hast, schon ein bisschen kompliziert. Bis du dann erstmal raffst, okay, wo muss denn jetzt genau der Beschlag sein, auf welcher Seite und wie dick ist die Wand und wie breit muss das sein? Und deswegen
klingt auf jeden Fall nach einer Wissenschaft für sich.
Definitiv.
Und ist dann vielleicht auch die Erklärung, warum das so lange gedauert hat? Oder war das so einfach noch nicht dran mit den Türen? Oder so gar eine bewusste Entscheidung, auf Türen zu verzichten?
Es war einfach ein Lebensstil. Also wir haben gesagt, wir wollen einmal ein Sabbatjahr machen von Türen. Ja, wir wollten einfach keine Türen haben und haben uns gesagt, das ist auch mal ein Erlebnis, was man ein Jahr lang mitnehmen muss.
Genau, ihr wolltet einfach wieder so eine richtig schöne Kommune sein bei euch zu Hause.
Ja. Das ist einfach freies Leben bei uns. Jeder ist in jedem Raum immer
Patchwork.
Willkommen.
Toll.
Nee, tatsächlich, von den Voreigentümern haben wir noch zwei Türen drin gelassen, und zwar bei den Toiletten. Und das Witzige ist, dass das beides Glastüren sind. Da habe ich so gefragt, so, hä, warum macht man im Badezimmer eine Glastür? Also, das ist so. Ja, es ist so. Es ist immerhin, wie sagt man, kein durchsichtiges Glas, sondern so ein bisschen
inkonsequent eigentlich.
Ja.
Wenn ihr schon auf Türen verzichtet, dann die nur drin zu lassen, aber gut.
Nee, Spaß bei
mit dem Glas passt gerade noch so rein.
Ja. Ich glaube, das ist alles für Licht, dass die Räume heller sind. So, das war, glaube ich, der Gedanke. Oder die Leute waren sehr freizügig, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der Grund, warum wir bisher keine Türen hatten, dass wir halt noch nicht jeden Raum renoviert haben. Und das ist auch immer noch nicht der Fall. Aber wir haben gedacht, komm, wir müssen jetzt so langsam mal bestellen. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen dumm, bevor man einen Raum renoviert hat und da die Tapeten dran gemacht hat, dann schon mal die Tür zu wechseln. Und vor allem der Flur ist noch nicht fertig. Da sind wir jetzt als nächstes dran. Und vom Flur aus gehen halt die meisten Türen in irgendwelche Räume. Und solange der Flur nicht renoviert ist, war es halt so, ja, jetzt hier irgendwie Türen einbauen, ist so ein bisschen unnötig. Und dann wollten wir das halt alles auf einem Rutsch bestellen und so. Und deswegen hat es jetzt halt ein Jahr gedauert. Ja, aber jetzt sind sie da und
so schon eingebaut auch oder
nein. Weißt du, ich habe heute erstmal
die frechen Fragen gleich.
Insgesamt glaube ich 4 Stunden gebraucht, bis diese Türen überhaupt hier angekommen waren. Erstmal vom Baumarkt holen und da gab es halt noch dieses Problem mit der Bestellung. Es hat ewig gedauert. Hinfahren, zurückfahren, ausladen, pipapo. Da ist ein Nachmittag weg.
Ja. Aber haben alle Türen auf einen Schlag in den Tesla-Hänger gepasst?
Ja, na klar.
Na dann.
Digga, das Coolste war sogar, da bin ich ja immer wieder stolz auf meinen Hänger. Das ist so dumm, aber ich habe ja die Möglichkeit, dass man den Hänger hinten so richtig aufmachen kann. Der ist mit seinem Gabelstapler gekommen und hat eine Palette hinten reingeballert. Also das ist einfach das Geilste.
Das Feeling.
Aber ausräumen musst du dann halt leider hier ohne Gabelstapler. Aber einräumen war geil.
Ja, noch.
Noch, ja. Ich brauche noch einen Gabelstapler für 3-mal im Jahr. So ein Radlader noch für den Garten oder ein Bagger wäre auch cool. Für Blumenbeete machen so.
Ja, ja, oder einfach ein Tesla-Bot. Der macht das dann für dich.
Ja, das wäre auch schön, aber ich glaube, das ist mir aktuell noch zu gruselig. Nee, aber ja, das war auf jeden Fall die eine Front, an der hier weitergearbeitet wurde. Und noch eine Sidequest. Also ich habe so ganz viele Sidequests gerade in meinem Leben und ich verpasse das auch immer, das hier alles zu erzählen so. Aber eine andere Sidequest ist gerade noch Treppe. Wir wollen eine neue Treppe bei uns im Haus haben.
Die hochgeht, diese komplett hölzerne, da.
Das ist unsere aktuelle Treppe, genau. Ja. Die kommt raus, einfach weil das von der Raumaufteilung gerade richtig Krebs ist.
Die soll also auch noch an einen anderen Ort quasi kommen, dass sie nicht so den ganzen Flur. Wir müssen uns vorstellen, der Flur bei Julian ist schon halbwegs groß, würde ich sagen. Also es gibt definitiv engere Flure, aber dadurch, dass die Treppe halt genau in der Mitte ist, so ein bisschen Platz nach links, ein bisschen Platz nach rechts, ein bisschen Platz nach vorne, ist der ganze Raum durch die Treppe eigentlich ciao. Aber wo kann die dann hin? Kommt die dann so näher Richtung Bad oder?
Nee, die kommt so an die Wand zum Wohnzimmer, das ist so eine größere Wand. Aber als der Treppenbauer hier war zur Besichtigung, haben wir den, glaube ich, sehr an sein Limit gebracht. Also richtig, mal richtig gesehen, dass es so ein Denkprozess gestartet ist. Hat erstmal echt gedauert, bis er uns überhaupt was vorschlagen konnte. Nee, aber es ist jetzt im Endeffekt so, dass die nicht nur an einer anderen Stelle stehen soll, sondern sie soll auch an einer anderen Stelle oben enden. Mhm. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir eine neue Treppe wollen. Nicht, weil wir irgendwie die andere nicht mehr schick finden. Natürlich gibt es schickere Treppen, aber das allein wäre jetzt nicht der Grund gewesen. Sondern die Raumaufteilung wäre so, du gehst hoch, musst durch einen Raum durchlaufen, das wäre dann ein Durchgangszimmer, um dann in die anderen Räume zu kommen. Weil die Treppe halt nicht mittig im Haus oben endet, sondern in einem Zimmer am Ende des Hauses quasi. Und dann müsste man, um die anderen Zimmer zu erreichen, wenn man das ausbaut, durch jedes Zimmer durchlaufen. Und wir wollen halt oben einen Flur in der Mitte haben. Das heißt, die Treppe muss an einer anderen Stelle oben enden. Und da muss ein Flur halt gebaut werden und so. Und deswegen, wenn wir jetzt einfach so...
Das ist ja ein Riesenprojekt. Also was da für ein Rattenschwanz dann dranhängt. Muss ja auch noch das Loch von der bisherigen Treppe wieder zumachen und bla. Und
das Loch muss vergrößert werden. Es muss oben eine neue Wand gezogen werden und pipapo. Aber das ist halt wirklich... jetzt mittlerweile eher von einer Sidequest zu einer Mainquest geworden.
Aber es wird bestimmt ganz toll. Ich bin mir sicher.
Beim Schornstein musst du dann auch noch irgendwie noch die Luken ändern, weil die Luken jetzt gerade so sind, dass sie dann eingemauert sind. Es gibt ja da so Wartungsluken und pipapo. Also einfach eine neue Treppe ist es dann halt auch nicht, sondern da hängt dann noch ganz viele andere Sachen bei. Aber das macht auch Spaß. Also Treppen aussuchen war heute auf jeden Fall eine tolle Aufgabe, sich mal anzuschauen, was es da so für Designs gibt und pipapo. Das war auf jeden Fall ganz cool. Aber es ist noch die entspannteste Aufgabe von dem, was da noch kommt.
Ja. Ja, bei mir war ehrlich gesagt sehr viel Video produzieren wieder die letzte Woche. Ich bin nicht so viel rausgekommen. Also außer am Wochenende, da habe ich ein bisschen Family-Zeit genossen. Aber ansonsten wurde hier gearbeitet, so wie sie es gehört. Habe ein bisschen Mac Mini rumgespielt. Bin schon ganz, ganz in love mit diesem kleinen Kraftklotz. Also der ist wirklich so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. und auch die Roomtour, die jetzt hoffentlich schon online ist, zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, schaut da gerne mal rein. Das ist auch eigentlich fast wie eine eigene Podcast-Folge, aber mit Videos, halbe Stunde lang geworden einfach. Ja, das hat auch viel, viel meiner Woche geschluckt. Viel dran gearbeitet, viel dran rumgewerkelt. Noch die letzten, nicht ganz finalen Ecken, die es zu entdecken gab, bei mir noch clean gemacht für die Kamera natürlich. Und dann freut man sich auch immer im Nachhinein, dass man dann endlich mal den inneren Schweinehund besiegt hat und diese ganzen Projekte, die man so bisher so 90% nur fertig gemacht hat, dass man die mal auch richtig zu Ende gebracht hat, weil es dann halt fürs Video sein musste. Und dann freut man sich, dass man endlich einen Grund gefunden hat, da seinen Arsch hochzubekommen.
Das fühle ich so sehr. Immer so fürs Video noch die Finishing Touches bei einem Raum machen. Also das war bei mir auch so jetzt bei der Hausrenovierung. Ein oder andere Mal ist es vorgekommen, dass uns so der letzte Feinschliff dann doch erst fürs Video gemacht wurde. Deswegen ist so ein Video immer ein guter Anreiz, dann nochmal alles eben fertig zu machen. Weil es gibt immer diese Sachen, die man dann noch machen muss, die so nice to have sind und wo man sich die ganze Zeit so denkt, so ja, kann ich immer noch machen. Aber dann fürs Video müssen sie gemacht werden. Das ist halt immer exakt. Ja, aber Felix, ich muss dir noch was erzählen, was diese Woche passiert ist. Ich bin nämlich unter die Porsche-Fahrer gegangen. Ja.
Was?
Ja, ja.
Okay, welchen Porsche bist du denn gefahren?
Ja, ich bin den neuen Porsche Macan 4 gefahren, also den elektrischen Macan. Es gibt jetzt ja nur noch den elektrischen. Über den haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, so nebenbei. Aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Auto. Ich war nämlich meinen Kollegen Stefan besuchen, YouTube-Kollege vom Kanal Verdrahtet. Und der hatte den gerade als Probefahrzeug da. Aha. Und da habe ich mir den Spaß nicht nehmen lassen. Ne? Haben wir natürlich eine ausgiebige Spritztour gemacht mit diesem Fahrzeug. Und ich muss sagen, als er dann den Wagen dastehen hatte, sagte ich so, ist jetzt nicht dein Ernst. So unter dem Motto, so willst du jetzt so wirklich so Geld aus dem Fenster hauen? So, das macht doch gar keinen Sinn. So. Ich war so richtig so, hey, kauf dir doch einfach irgendwie ein anderes Auto. So, ich war so richtig am Fronten.
Achso, als er noch nicht gesagt hatte, dass das ein Testwagen war, quasi so.
Ich dachte erst, die hätten noch irgendwie so Besuch da. So. Ich habe das so gar nicht so gedacht, so, als ob der sich jetzt dieses Auto irgendwie kaufen will. Das war so richtig so. Ich komme so da an und parke so extra nicht auf der Auffahrt, weil ich dachte, der fährt gleich wieder weg. Das ist irgendwie so Besuch. Und dann so, ja, nee, das ist schon so jetzt gerade ein Probefahrzeug. Es war auf jeden Fall sehr funny und ich hätte damit gar nicht gerechnet, aber ich fand es richtig, richtig spannend dann und habe gesagt, so ja, dann müssen wir jetzt aber auch unbedingt mal eine Runde drehen. Und ich muss sagen, dieses Auto hatte viele Dinge, die dann doch, sobald du drin gesessen hast, deutlich besser waren, als ich gedacht hätte. Also zum Beispiel Infotainment. Da ist man ja bei einem Tesla schon viel gewohnt. Es hat nichts geruckelt, es sah clean aus. Ich war echt, also natürlich, ich hatte jetzt nur, ich glaube, 20 Minuten oder so waren wir mit dem Auto unterwegs, halbe Stunde vielleicht. Das ist natürlich ein Ersteindruck, aber ich war schon positiv angetan von dem Betriebssystem. Und ich muss auch sagen, was ich clever fand, es gab dann noch für den Beifahrer ein separates Display, was, sobald du gefahren bist, vom Fahrer aus nicht mehr sichtbar war.
Da ist dann wie so ein Wackelbild, diese Folien auf dem Handy, sodass dir niemand von der Seite reinschauen kann.
Ganz genau, aber halt auf elektrisch irgendwie, dass das nur aktiviert ist, wenn das Auto fährt. Sobald es steht, kannst du als Fahrer auch auf das Display schauen. Das fand ich ganz
cool. Das ist ja krass. Crazy.
Das fand ich wirklich ein verrücktes Feature, wo ich mir dachte, so ja, ergibt voll Sinn, weil dann kann der Beifahrer auch irgendwie so ein YouTube-Video gucken während der Fahrt auf diesem Display, was da verbaut ist, aber es stört halt den Fahrer nicht. Allerdings muss ich sagen, dass auch als ich dann auf dem Beifahrersitz gesessen habe, die Bildqualität schon so ein bisschen unter diesem Filter leidet, sobald der aktiviert ist. Aber das fand ich alleine ein krasses Feature. Hinterachslenkung, Digga, wie krass ist das bitte? Das erste Mal, dass, ich glaube, du hast das ja schon beim Mercedes.
Ja, EQS.
Ja, genau. Hast du das ja schon mal probiert? Ich fand das bei dem Macan, der ist ja auch nicht ganz so lang wie der EQS, wirklich wild, mit dem zu wenden. Das ist so, so surreal, wie der einfach so. Es ist ja nicht krass, wie die hinteren Räder einlenken, aber es macht schon einen Unterschied. Also das fand ich wirklich sehr überraschend. Und ja, ich fand generell einfach mega schönes Auto von innen. Klar, es gab auch so ein paar Touch-Buttons mit Klavierlack, wo ich mir dachte so, aber darüber kann man, glaube ich, hinwegsehen. Also,
ja, und vor allem kann man sich das auch größtenteils konfigurieren, wie man möchte. Also da geht ja relativ viel.
Ich war danach, nachdem ich Probe gefahren bin und erst so ein großes Maul hatte, so was, war ich auch im Konfigurator, muss ich jetzt zugeben. Aber ich muss sagen,
Julian, was ist aus dir geworden?
Ja, ich muss sagen, das war, hat aber dann auch wieder so ein bisschen die Realität zurückgeholt, weil ich dann gesehen habe,
als du die Preise gesehen hast.
Ja, und ich gesehen habe, dass du wirklich jeden Scheiß reinkonfigurieren musst in dieses Auto.
Ja.
Und bist du irgendwie bei einer Ausstattung bist, wo man so sagt, so ja, das ist es, bist du halt direkt bei über 100.000 Euro. Und dann denke ich mir so,
also
welcher
so
verrückte Porsche Typ gibt über 100.000 Euro für sein Auto aus?
Ja, das kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich muss sagen, Porsche Konfigurator ist so ein Ding, das macht also mir als Autofan immer wieder Spaß, sich darin aufzuhalten und einfach irgendwelche Sachen zusammenzuklicken, einfach weil man so viel Gestaltungsfreiheit hat und weil der Konfigurator diese ganzen Änderungen auch wirklich immer anzeigt. Es gibt ja so viele Autokonfiguratoren, wo man dann irgendwie irgendwelche Ziernähte oder sowas sich einstellt und dann siehst du das aber gar nicht in den Vorschaubildern. Das ist dann irgendwie so eine, oder ja, hier Dekorleisten schwarz oder so, und das ist dann so ein Zusatzpackage, was du irgendwie anklickst, aber die Vorschaubilder werden nicht an. Und mein Porsche-Konfigurator ist wirklich sehr, sehr detailgetreu und deswegen macht es so viel Spaß, sich da durchzuklicken und da so viele Sachen zu machen. Ich muss gestehen, ich habe mir auch schon einen Macan konfiguriert. einfach, weil ich ich finde auch die Farben so geil. Du kannst ja auch dieses ganze so eigene Porsche Sonderlackierung und so kannst du machen, wo du dann wirklich eine ganz eigene Farbe auswählst. Also da bist, hast ja wirklich alle Optionen offen so und es ist wirklich immer wieder witzig, da mal was zusammenzustellen. Aber ja, ich glaube, meiner war dann auch irgendwie bei 130 oder so und das ist ja kompletter Quatsch. Ja, aber das war eigentlich nur so ein witziger Abend, wo ich mal mit Jonas hier im Studio gechillt habe.
Ja, man kennt's so. Ne, sich mal einen schönen Abend machen, einen Macan konfigurieren, so.
Ja, nee, auch null mit der Absicht, das zu kaufen. Ja, das ist wie auf mobile.de rumhängen. So wenn man Autos mag, ist das einfach so ein bisschen so, das ist ein netter Zeitvertreib. Und gerade mit Kumpels, wenn man das gleichzeitig macht, so mit Freunde, die sowas auch witzig finden und so, ist schon immer ganz nett. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir jetzt einen Elektro-Porsche neu zu kaufen. Das ist das Blödeste, was man gerade machen kann. Also leasen, okay, maybe. Da kannst du noch ein bisschen damit rechnen, wie viel Geld du tatsächlich dafür ausgeben musst. Aber wir haben ja beim Taycan gesehen, was da passiert ist, ne? Also da sind ja Konfigurationen vom Taycan, die vor 2 Jahren neu noch um die 200.000 gekostet haben. Kriegst du jetzt teilweise auf mobile.de mit 20.000 Kilometern für 70.000 hinterhergeworfen. Also dieser Preisverfall ist absurd hoch und das wirklich komplettes Geld verbrennen, wenn man da sich jetzt einen neuen Macan zusammenklickt, auch wenn man dann ein schönes Auto hat, ja, verbranntes Geld und ein schönes Auto, ja, das ist dann halt Grüße. Die Kombination.
Nein, ich glaube, da geht es auch um Leasing, aber das ist gerade so, liebe Grüße an Stefan, komplettes Geld verbrennen. Nein.
Ja, es ist einfach so. Gut, wenn man sich's leisten kann, da mal 50.000 Euro mit dem Autokauf zu verlieren, okay, dann viel Spaß, aber smart ist das nicht unbedingt.
Ja.
Aber ich habe ja auch viel Geld mit dem Plaid verloren, also ich sag mal so, ich kenne das Gefühl und es hat auch nicht so, manchmal ist es einfach right time, right moment und wenn man eh plant, das Auto sehr lange zu fahren, dann kann man sich's auch schönreden.
Ja, oder man liest es halt einfach und dann hat man, also ich bin eigentlich ja nicht so ein Mega-Freund von Leasing, aber ganz ehrlich, es gibt schon Situationen wie jetzt bei so einem Porsche, wo es vielleicht tatsächlich Sinn macht, dass du dann einfach weißt, okay, das ist jetzt eine Selfie-Nummer, danach bin ich wieder raus, selbst wenn das Ding halt im Wert gefallen ist.
Ja. Okay. Nur kleiner Pro-Tipp, wenn man sich das Beifahrer-Display konfiguriert, nicht den Tacho drauf anzeigen lassen, wenn man gerade ein YouTube-Video aufnimmt, wo man durch eine Schülerzone fährt. Das ist kleiner Pro-Tipp am Rande, falls man mal in so eine Situation kommt. Nächstes Thema, Sicherheit in Fahrzeugen. Es steht ein neues Tesla-Update im Haus, ins Haus, im Felix Beckett in der Gern mit den komplett falschen Sprichwörtern. Ja, oh, also mitten im Wohnzimmer, ja, mitten in Julians Flurbaustelle steht ein neues Tesla-Update. Ja, das kommt demnächst raus und der Grund, warum ich darüber sprechen möchte, ist, weil es eine bestimmte Funktion gibt, die ich ultra geil finde und ich denke mir, das braucht wirklich jedes Auto und es ist einfach so geil, dass Tesla in einer Situation ist, wo die das mit einem Push auf ihre gesamte Flotte raushauen können. Das ist ab jetzt jeder Tesla kann. Es geht um das Thema Sicherheit, also nicht mal unbedingt was, was jetzt irgendwie eine geile Anwendung für den User ist oder so, sondern einfach das, was Leben für uns alle sicherer macht, und zwar das Öffnen seiner Türen. Man kennt das, ne? Wenn du irgendwo geparkt hast, bevor du deine Tür öffnest, solltest du einmal in deinen Spiegel blicken, gucken, ob da irgendwer oder was kommt und dann die Türe öffnen. Mhm. Damit du nicht in so eine Situation kommst, du parkst da ein, du öffnest die Tür, irgendein Fahrradfahrer, der da gerade langbrettert, knallt instant in deine frisch geöffnete Tür rein und batz, bumm, tot. Oder Verletzung. Tod hoffentlich nicht direkt, aber hört man ja auch immer wieder Stories, wie sowas passiert. Und ich muss sagen, ich hatte auch schon mal eine Situation, wo ich zwar tatsächlich in den Spiegel geguckt habe, ob da jemand kommt, aber dann kam der Fahrradfahrer so zackig um die Ecke, weil ich ganz hinten wo geparkt hatte, dass ich dann doch die Tür aufgemacht habe. Der ist dann noch ausgewichen, ist nichts passiert. So, aber da habe ich mich auch schon mega eingeschissen, dachte mir, ach du Kacke, wenn ich den jetzt mitgenommen hätte, das wäre schon sehr mies ausgegangen. Das wird nicht mehr passieren mit dem neuen Tesla-Update. Denn es gibt ja vorne am Kotflügel diese eine Autopilot-Kamera im Blinker, die nach hinten schaut. Vorne natürlich auch die Kameras, die nach vorne gucken. Und die schauen ab jetzt, sobald das Auto in Park ist, konstant, ob sich ein Objekt dem Fahrzeug nähert. Ist das der Fall, öffnet sich die Tür nicht, wenn du sie öffnest. Also sie weigert sich einfach. Du drückst den Knopf und sie geht nicht auf. Weil du ja auch im Tesla nicht so einen Hebel hast oder so, wie bei vielen anderen Autos, der wirklich mechanisch die Tür öffnet, sondern es ist ja einfach ein Button, der den Motor aktiviert, der dann den Haken da quasi im Türrahmen aufmacht, damit es aufschnappt und es aufmachen kannst. So, und die sagen dann einfach, ey, da kommt jemand. Nein, wir verweigern die Türöffnung, geht nicht. Und dann ist ein weiterer Unfall verhindert worden. Du kriegst das natürlich dann noch klein im Display angezeigt. Es gibt eine kleine Warnmeldung. Sollte so eine Warnung übrigens mal fälschlicherweise ausgegeben werden, also keine Ahnung, da ist irgendwie ein Bild von einem Fahrradfahrer oder was weiß ich, oder Tesla denkt, oh, nee, Fahrradfahrer, da können wir jetzt die Tür nicht aufmachen, bist du auch nicht in deinem Auto gefangen. Nach der Warnung, wenn du dann ein zweites Mal auf den Knopf drückst, dann wird die Tür auf jeden Fall aufgemacht. Also du kannst das quasi überschreiben. Aber im ersten Moment, wenn da jemand kommt und du siehst es nicht, wird dir die Türöffnung verweigert. Und ich finde, es ist einfach unendlich smart. Das ist einfach, wir brauchen das überall.
Das ist wirklich ein sehr geil. Also wenn das gut funktioniert.
Selbst wenn es nicht gut funktioniert, selbst wenn es nur in 5% der Fälle funktionieren würde, wäre es schon besser als in 0% der Fälle, wie wir es aktuell haben.
Nee, wenn es nur in 5% der Fälle funktionieren würde, würde es echt nerven. Ganz ehrlich.
Ach so, du meinst, dass es immer nicht, ach so, dass es einfach nicht aufgeht. Ich will aussteigen. So, nee, nee.
Genau, das meine ich.
Nein, ich glaube, das passiert nicht.
Ja, ich bin da auch zuversichtlich, dass das gut funktionieren kann. Und das ist natürlich ultra geil, dass das einfach so im Nachhinein per Update dann auf alle Geräte kommt, auf alle Autos kommt und fertig. das ist, glaube ich, auch so ein Software-Feature, das kann man bei einem Macan nicht erwarten. Aber ich muss sagen, diese Probefahrt mit dem Macan hat mir trotzdem ein bisschen Zuversicht gegeben, dass das vielleicht mit deutschen Elektroautos doch noch was werden könnte, wenn sich die Technik aus dem Fahrzeug vielleicht auch noch in günstigere Fahrzeuge verbreitet.
Ich, Ich habe gerade mal nachgeschaut, wir sind bei fast 7 Millionen verkauften Teslas auf internationalen Straßen. Das muss man sich echt mal geben. Dieses Update kommt jetzt in der nächsten Woche oder in den nächsten 2 Wochen irgendwann. Also das ist jetzt das Nächste, was ansteht. Und dann, like that, 7 Millionen Autos weltweit sind auf einmal sicherer für...
Das ist so magic einfach.
Das ist wirklich... The future is now. Für so, wegen genau sowas habe ich mich damals in Tesla so als Firma verliebt und ich freue mich einfach todes, dass solche Momente auch heutzutage immer mal wieder noch passieren, wo man sich einfach denkt, das ist nice. Haben sie gut gemacht.
Felix, kennst du die goldene oder nee, sogar die goldenste Regel?
Die allervergoldetste Goldregel?
Die absolut, ich weiß nicht, 500 Karat oder was ist da die Karatregel?
500, die verplante Goldregel. Ne, also ich kenne viele goldene Regeln, aber ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, welche genau du meinst.
Naja, also die Regel, dass du eigentlich nichts kaufen kannst, wo kein USB-C drin ist.
Oh, ich lebe nach dieser Regel. Ich liebe diese Regel.
Manchmal kann man es auch einfach gar nicht kaufen, wenn da Micro-USB drin ist. Es geht einfach nicht.
Boah, ich musste teilweise bei Babyzubehör, war es teilweise wirklich schmerzhaft, wie viele Sachen leider noch kein USB-C hat. Da musste ich die Regel schon ein paar Mal brechen, aber eigentlich würde ich es präferieren, wenn ich sie nicht brechen müsste.
Das schmerzt so hart. Aber ich habe gute Neuigkeiten für euch, Leute. Denn beim Thema Schreibtische hat unser Sponsor Desktronic auf jeden Fall Ablöse. Denn der Home Pro hat tatsächlich einen USB-C-Anschluss.
Okay.
Halleluja.
Ja gut, dann kann ich da jetzt auf jeden Fall mein Smartphone laden, ne? Und viele andere Dinge auch machen. Ich kann den Tisch zum Beispiel Höhen einstellen zwischen 62 und 127 Zentimeter. Gar kein Problem. Mit einer Geschwindigkeit von 50 Millimeter pro Sekunde fährt er da rauf und runter. In nur 6 Sekunden wechselt man so zwischen Stehen und Sitzen.
Als kleine Ergänzung, es gibt auch einen USB-A-Anschluss, also das ist auch noch mit dabei. Und über das Bedienpanel könnt ihr dabei zwischen euren Lieblingspositionen einfach hin und her switchen. Das geht einfach per Knopfdruck. Durch seine Metallbeine und den verstärkten Rahmen ist der Tisch einfach super stabil. Und in der Tischplatte selbst gibt es zudem 2 Kabeldurchführungen, wo ihr zum Beispiel eure Lautsprecherkabel dann direkt verstecken könnt.
Aus optischer Sicht würde ich persönlich meine Hand für das schwarze Tischgestell mit einer weißen Platte ins Feuer legen. Man kann sich das aber auch ganz individuell anpassen, je nach eurem Geschmack. Und dank Black Friday könnt ihr aktuell auch einen Haufen Geld sparen. Bis zu 50% Rabatt gibt's bei Desktronic und mit dem Code CREWCAST, ganz wichtig, mit 2 K schreiben, K-R-E-W-K-A-S-T, kriegt ihr nochmal 25€ Rabatt obendrauf. Ein Riesendankeschön geht raus an Desktronic für die Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, Leute, eine wilde Apple-Woche liegt auch hinter uns. Schon wieder, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, langsam müsste es doch mal gut sein. Wir sind durch mit dem Jahr, aber nee, es kommen noch ständig neue Sachen raus. Ständig werden irgendwelche Updates angekündigt und Updates finden auch den Weg zu Endnutzern. Ich meine, Apple Intelligence ist ja jetzt da, Julian. Hast du es mitbekommen? Endlich!
Was? Hä? Nein, wo? Auf meinem Pixel ist nichts angekommen. Ich verstehe es nicht.
Nee, Quatsch. Ein paar Apple Intelligence Features sind ja jetzt in Amerika schon ausgerollt worden. Und eins davon hat in der letzten Woche für viele Lacher gesorgt. Und zwar ist es die Zusammenfassung von Notifications. So, man kennt das ja irgendwie am Handy. Ständig schreiben Leute einem. Irgendwelche Apps pushen einem 500 Mal am Tag irgendeinen Quatsch. So, KI kann Abhilfe schaffen. Lies den ganzen Kram für dich, fass das entspannt kurz zusammen und zeig dir das ganz kurz einfach nur an, damit du eben nicht mehr diese ganzen Nachrichten von deinen Freunden und so lesen musst, sondern das da ganz, ganz easy in ein paar kurzen Wörtern hast. Und wie es eigentlich zu erwarten war, ne? Ich meine, Apple hat sich halt schon echt Zeit gelassen mit Apple Intelligence, weil sie eben solche komischen Situationen eigentlich vermeiden wollten, aber es war eh klar, KI macht einfach KI-Dinge und im Internet haben sich viele witzige Screenshots gesammelt von Leuten, die da fragwürdige Zusammenfassungen bekommen haben. Da sind dann teilweise so harmlose Dinge dabei, hier fand ich witzig, eine Nachricht von Jordan, Apology for subpar communication. Life is busy, not ready for a relationship. Das klingt einfach so, ja, tut mir leid, dass ich schlecht kommuniziere, mein Leben ist voll, ich habe keine Zeit für eine Beziehung. Das klingt natürlich nach einer romantischen Nummer, war aber in dem Fall tatsächlich einfach nur gemeint, so, ja, wir können jetzt noch kein Projekt zusammen starten. Aber KI hat das schon mal so zusammengefasst. Noch witziger fand ich einen User, der hat einen Screenshot gepostet von einer Nachricht, die seine Mutter in die Familiengruppe geschickt hat. In dieser Nachricht hieß es, oh, die Wanderung hat mich fast umgebracht. Ja? Und die Apple AI Summary war, attempted suicide, but recovered and hiked in the Redlands. Also, hab versucht, mich umzubringen, aber hab mich erholt, kein Problem. Ich bin dann wandern gegangen.
Diese Zusammenfassung haben einfach so einen nüchternen Beigeschmack. So, das ist so voll emotionslos einfach. Es könnte dir jemand irgendwie so die größte Liebeserklärung schreiben und dann wird einfach so stehen, Person XY hat dir eine Liebeserklärung geschickt. So, das nimmt einfach so komplett die Emotionen raus.
Ja, und vor allem auch solche Sachen wie Attempted Suicide. Ich weiß ja nicht, Apple hat ja gesagt, dass sie sich sehr viel Mühe geben wollen bei diesen Zusammenfassungen. Sensible Themen zu umgehen. Wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass es sich jetzt tatsächlich um eine Nachricht bezüglich einer romantischen Beziehung handelt oder halt eben sowas Ernstes wie ein Selbstmord, dass dann eine Zusammenfassung von der KI verweigert wird, weil man sagt, ey, das ist so sensibel, das wollen wir gar nicht erst anfassen, da ist das, der originale Wortlaut einfach zu wichtig. Stattdessen, ja, passiert's trotzdem, weil AI steckt halt irgendwie in der Box und manchmal passieren dann da Dinge, die selbst die Programmierer so nicht vorgesehen haben und zack, bumm, attempted suicide von deiner Mom, aber danke Apple Intelligence für die Zusammenfassung. Was auch sehr viele Leute erlebt haben, sind wilde Zusammenfassungen von ihren Türklingeln. Gerade Ring ist da ganz vorne mit dabei. Also für diejenigen, die das nicht kennen, das ist halt einfach so eine smarte Klingel mit Kamera und bla. Die kann halt erkennen, wenn jemand vor deiner Tür steht, dir da eine entsprechende Push-Nachricht geben und so. Und gerade weil diese Kameras eine Menge Sachen entdecken können, kann es halt durchaus auch passieren, dass du so über den Tag verteilt so 30 Nachrichten kriegst, dass da irgendwie was erkannt wurde oder so. Aber keine Sorge. Apple Intelligence fasst das für dich zusammen und da stehen dann gerne mal auch solche Zusammenfassungen drin wie 5 bis 10 Leute an deiner Haustür. Und du denkst dir so, 10 Leute an meiner Haustür? Und er meint halt, er hat es 10-mal erkannt, dass da was war.
Bei mir so ein Reh erkannt oder und dann 20 Mal hintereinander, 20 Rehe an deiner Haustür. Was?
Ja, ja, auch geil. Hier wurde per E-Mail ein Onion-Artikel geschickt. Und der Onion, das ist ja so eine Satire-News-Seite, die an sich schon Bullshit-Nachrichten schreibt. Noch lustiger wird's, wenn diese Bullshit-Nachrichten dann noch von einer KI interpretiert werden. Der Onion hat laut Apple Intelligence getitelt, Tucker Carlson claims demon urinated on him while he slept, inspiring him to embrace God and read the Bible. Okay, danke für diese Nachricht.
Ja, ich habe auch gerade einfach nur fassungslos geguckt, Leute, um das mal für die Zuhörer zusammenzufassen. Eine Zusammenfassung ohne AI. Naja, ja. Ich bin mal gespannt, wo das noch endet. Also ich meine, dass es da mal so ein paar Fails gibt, ist irgendwie klar, ne? Also es gibt so viele tausende Nutzer, selbst wenn es jetzt nur in den USA ist, die das wahrscheinlich schon ausgerollt haben und dass da irgendeine Scheiße passiert, ist irgendwie klar. Aber es ist natürlich umso trauriger eigentlich, weil Apple ja genau sowas nicht wollte. Die wollten ja quasi die bessere KI entwickeln, die halt schon sensibler ist und ja, keine Ahnung, mehr auf persönliche, also die da einfach so ein bisschen bedachter ist.
Einfühlsamer ist.
Ja, so, genau. Und dass das natürlich direkt dann so losgeht, ist natürlich schon.
Ja, aber es war abzusehen. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass jetzt, weil ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal. Also ich meine, es sind ja jetzt nur die ersten paar Intelligence-Features vorgestellt, ausgerollt worden von Apple.
Ja.
Und ich glaube, wir werden noch ganz, ganz viel von sowas in die Richtung sehen. Auch geil hier ein News-Artikel zusammengefasst von Apple Intelligence. Love Salmon might not be a good idea. Polar Bears are back in Britain. Okay.
Digga, du kannst nichts mehr trauen, was auf deinem Handy angezeigt wird.
Der Liebeslachs ist keine gute Idee. Und du siehst diese Zusammenfassung und denkst dir, was ist Liebeslachs?
Ey, Leute, Googles Gemini ist ab heute auf dem iPhone als App verfügbar. Schaut einfach mal vorbei.
Ja, gut, gab's vorher natürlich auch schon. Jetzt ist es halt eine richtig eigenständige App. Da hast du also einen Klick weniger, wenn du reinstartest.
Aber das macht ja den Unterschied, ne? Je nachdem, wie schnell du da am Start bist.
Ja, ja. Nee, aber okay, fand Felix. Ich ganz witzig. Mal gucken, was uns da noch erwartet. Wir werden es sehen. Fürs Erste, ich meine, wie du schon gesagt hast, ne, es gibt so viele Apple-Nutzer. So, die Wahrscheinlichkeit, dass da kein einziger einen witzigen Screenshot postet, ist schon sehr gering. Ich habe aber schon von vielen Leuten gesehen, dass sie ihre Benachrichtigungen jetzt insgesamt sehr viel unterhaltsamer finden als vorher, weil es wirklich mehrfach am Tag passiert, dass so eine Zusammenfassung irgendwie irgendeinen Quatsch erzählt. Ja, ich freue mich schon, wenn
ich da dann auch schmutzende. Wie lange man das unterhaltsam findet. Ich glaube, es gibt irgendwann so einen Punkt, wo man es einfach nur noch nervig findet. Aber jetzt am Anfang würde ich es auch sehr unterhalten finden. Also das stimmt schon.
Ja, aber es wird halt auch nie so schlecht sein wie jetzt, ne? Also das darf man halt auch nicht
das
vergessen.
Stimmt. Das ist, weil es wird immer die beste AI sein, die Apple je gemacht hat.
Ist ja genau. Klar. And now it's even better. Genauso wie Final Cut. Ey, ich bin komplett vom Hocker gefallen.
Ey, wir sollten da eigentlich mal so eine Sammlung machen. Bei mir passiert das auch so häufig, dass ich so einen scheiß Spruch raushaue, wo ich alles durcheinander kriege.
Genau, also alles in einem bin ich ziemlich vom Hocker runtergepurzelt, als ich gesehen habe, dass es ein neues Final Cut gibt. Endlich! Es ist halt wirklich Final
so
Cut
random
ist
gekommen.
Aus dem Nichts. Ich habe auch null damit gerechnet, weil die Sache ist die, also Final Cut hat als Produkt bei Apple in den letzten Jahren viel Liebe bekommen in Form von einer iPad-Version und irgendwie dieser iPhone-Camera-App und bliblablub. Und es ist schon teilweise zu einem Punkt gekommen, wo halt Final Cut auf dem iPad coole Dinge konnte, die auf dem Mac einfach nicht gut funktioniert haben. Und es ist halt übelst traurig, weil viele von diesen smarten, easy-to-use-Features, sage ich mal, die irgendwas automatisieren, irgendwelche KI-Bilderkennung und so ein Kram machen, so, das funktioniert ja alles mega gut mit Apple Silicon und läuft deswegen auch toll auf den iPads. Das wird halt zuerst für die iPads entwickelt, weil man dort nicht so ja umfangreiche Bedienmöglichkeiten hat, sage ich mal, um das dann alles manuell zu machen, wie auf dem Mac, das ist halt alles so irgendwie viel feiner einstellbar. Dann denkst du dir so, ja gut, diese Funktion, die es dem User einfach macht, irgendeinen krassen Effekt mit einem Klick hinzubekommen, das brauchen wir am ehesten auf dem iPad. Aber das hat sich halt scheiße angefühlt irgendwie, die letzten Jahre über dann da zu sitzen als Mac-User. So, ich schneide auf Final Cut seit über 10 Jahren ungefähr, würde ich schätzen. Ja? Und ja, ich sehe diese
Features. Es hieß einfach jetzt lange Zeit, Final Cut Pro, aber die Pros wurden vergessen.
Ja, genau. Und jetzt gibt es Final Cut Pro 11, denn Apple turned it up to 11 mit einer ganzen Handvoll KI-Features. Also das neue Final Cut ist jetzt nicht so ein kompletter Overhaul, aber es hat halt wirklich viele praktische Sachen. Für mich am allerbeeindruckendsten ist die magnetische Maske, auch ein super cooler Name für ein Feature, vor allem weil Final Cut ja durch die magnetische Timeline bekannt geworden ist und das etwas ist, das es wirklich auch sehr stark von vielen anderen Schnittprogrammen unterscheidet und wo viele sagen, ey, das macht für mich den Unterschied auch, warum ich Final Cut so gerne benutze, weil es so einfach ist und ich nicht gucken muss, wo es wie ich erklippe. Nee, alles snappt schön zusammen und diese magnetischen Masken sind mindestens genauso cool, wenn nicht sogar noch besser. Es ist halt einfach, du klickst irgendein Objekt in deinem Bild an und kannst die Umrisse davon tracken und dann alles Mögliche damit machen. Ja, sei es irgendwelche Special Effects, Grading nur auf einen Menschen anwenden oder what, all sowas geht. Ja, wenn ich jetzt so eine Aufnahme habe, wie ich, ganz normal in meinem Setup sitze. Ja, das ist gratis. Ich habe Final Cut gekauft vor 10 Jahren für 200 Euro. Und ich krieg bis heute diese Gratis-Updates. Das ist so geil. Ich meine, ich glaube, mittlerweile kann man es ja abonnieren. Aber ich finde das einfach wild. Ich habe mich sofort gefreut, Pressemitteilung gelesen, Update runtergeladen, angefangen damit rumzuspielen, magnetische Masken mir überall reingeklickt und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Das weißt du, was schön, mir noch fehlen so würde? Wäre Untertitelerkennung automatisch.
Ist drin.
Was ist auch drin?
Ja, das ist auch neu. Die ist jetzt drin bei 10. Final Cut 11. Kannst du Untertitel generieren lassen, erkennen lassen, den Text davon schreiben lassen. Du kannst ein Transkript ausgeben von deinem Video. All diese Dinge sind jetzt am Start.
Ich habe letztens schon mit dem Gedanken gespielt, zu DaVinci oder so zu wechseln, weil es mich echt abgefuckt hat. Und jetzt
rettet Last Apple einfach. Minute.
Ja, jetzt Last rettet Minute. Apple wirklich.
Ja, nee, ich hab's erst ein paar Stunden heute ausprobiert. Gestern Abend hatte ich es noch runtergeladen, habe ich ein bisschen mit rum experimentiert und dann heute im Laufe des Tages. Aber mein bisheriger Eindruck ist nice. Also es ist wirklich, es macht wieder richtig Bock, Final Cut-User zu sein. Und Final Cut auf dem Mac ist ja nicht die einzige Final Cut-App, die Updates bekommen hat. Die iPad-App hat auch Neuerungen, was I don't know, I don't care, ich benutze das nicht. Aber worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass auch die Final Cut Kamera App Updates bekommen hat. Das ist vom Namen her ein bisschen irritierend, weil Final Cut Kamera, ist das jetzt ein Schnittprogramm in der Kamera App? Nee, das ist einfach Apples Pro Kamera App fürs iPhone, weil ja die normale Kamera App schon sehr minimalistisch ist, sage ich mal. Da hat man nicht so unendlich viele Settings. Es gab natürlich schon seit vielen, vielen Jahren so Drittanbieter-Kamera-Apps, wo man jeden Aspekt der Kamera selbst steuern konnte. Mit Final Cut Camera auf dem iPhone hast du da jetzt aber eine offizielle Apple-Lösung, die man dann auch schön mit Final Cut synken kann und du kannst so Live-Kameras und so damit verwenden. Also es gibt schon auch viele Final Cut-Features, aber in erster Linie ist es für mich eine App, mit der ich halt professioneller auf dem iPhone filmen kann, ohne dass es gleich so kompliziert wird wie jetzt so eine Blackmagic-Kamera-App oder so. Und die neue hat jetzt solche Dinge wie eine eingebaute Wasserwaage. Es kann dir anzeigen, wie du die Kamera auch nach vorne und hinten geneigt oder gekippt hast, damit du das einfach siehst, wie du die hältst. Was ich ultra wichtig finde, sie kann jetzt Conversion-LUTs anzeigen. Das bedeutet, wenn du in Apple-Lock filmst, diesem flachen Bild Profil, dann sieht dein Viewfinder nicht mehr so flach aus. Also du stellst so dieses flache Bildprofil ein und dann war halt bisher dein Bild dann auch beim Filmen schon so flach und du konntest überhaupt nicht richtig einschätzen, ey, wie ist meine Szene eigentlich gerade belichtet, was filme ich eigentlich genau, weil es halt wirklich nur dieses Flache angezeigt hat. Jetzt kannst du einen Haken setzen, das Bild sieht ganz normal aus, wenn du es filmst, aber die abgespeicherte Datei ist in Apple Lock, so wie du es haben möchtest. Man kann Apple Lock jetzt auch aufnehmen, ohne gleichzeitig ProRes aufnehmen zu müssen. Das heißt, du kannst H265-Dateien in Apple Lock aufnehmen, die viel kleiner sind, aber trotzdem dir diese ganze Freiheit im Schnitt bieten. Natürlich nicht ganz so viel wie eine ProRes-Datei, aber trotzdem deutlich mehr als eine normale Videoaufnahme. Dadurch sind auch in der App jetzt 120 FPS intern ohne Workaround möglich. Dafür hat man bisher auch Drittanbieter-Apps gebraucht. Also es ist wirklich so ein wirklich rundes Update für diese Kamera-App und alle, die viel mit dem iPhone filmen, sollten sich die unbedingt runterladen, weil die auch gratis ist, glaube ich. Also für Final Cut muss man zahlen, aber für die Final Cut Camera-App nicht.
Aber Felix, das war noch nicht alles bei Apple, denn ich habe hier noch gelesen, dass es ein AirTags-Update gibt.
Ja, nichts wird in Ruhe gelassen. Ja, alles bekommt Updates, außer der Mac Studio, den vergessen wir.
Was ist denn da los? Also wirklich, Apple hat sich ja jetzt wirklich, ich habe das Gefühl, es kommt alle 3 Tage kommt irgendwas.
Vielleicht hatten die auch einfach mal endlich Zeit. Das war genau, Julian, das war genauso wie in meinem Zimmer. Wo ich jetzt die letzten 10% noch für die Roomtour ready gemacht habe. Die hatten all diese Sachen fast fertig. Dann ging der ganze Apple Intelligence Stress los und die so, nein, Intelligence. Sie haben sich da voll drin verrannt. Und jetzt, wo ein Launch-Termin für Deutschland ready ist und die EU, jetzt, wo das erste Update draußen ist für die amerikanischen User, jetzt sind sie endlich mal dazu gekommen, das alles fertig zu machen.
Ja, das ist meine Theorie. Oder sie wollten halt eigentlich eine normale Keynote machen, haben so gemerkt, okay, wir machen es diesmal anders. Und das sind jetzt einfach Sachen, die alle eigentlich normalerweise in so einer Keynote untergehen. Sind halt jetzt so gestretched über mehrere Tage, kommt dann immer mal sowas. Und es fühlt sich halt einfach nach mehr an.
Ich beschwere mich überhaupt nicht. Da haben wir jede Woche im Crewcast was zum drüber reden. Ist doch nicht schlecht.
Ich meine, es waren jetzt schon so ein paar Features dabei, wo man, glaube ich, nach so einer Keynote jetzt im Podcast nicht drüber gesprochen hätte. Also ich glaube, Apples Strategie geht da teilweise auch auf, das halt so ein bisschen zu stretchen, weil du dir dann einfach mehr Zeit auch für die Themen nehmen kannst, weil es nicht alles so auf einen Haufen
gebündelt wird. Nee, ich muss auch sagen, ich bin Fan. Ich finde es gut. Die Taktik können sie gerne weiter behalten. Also wenn wir jetzt jede Woche 3 Pressemitteilungen bekommen und das ganze Jahr über.
Dann kommt ein Weekly Crewcast ab jetzt.
Dank Apples neuer Newsroom-Strategie. Aber was können denn jetzt die neuen AirTags? Lass mal darüber quatschen. Also es sind keine neuen AirTags. Es ist ein Update für die bestehenden AirTags. Also es geht nur um Software. Ja. iOS 18.2 hat quasi eine Funktion dazu bekommen, die jetzt frisch angekündigt wurde. Aber nicht mit iOS 18 auf der WWDC, sondern halt jetzt erst. Aber die kommt halt einfach auf spontan direkt. Also so, Leute, hier, neue Funktion. Ab nächste Woche am Start. Let's go.
Ja, sehr, sehr cool. Aber erzähl mal, also ich hab davon nichts mitbekommen, weil ich war nur am Türen schleppen.
Vor lauter Makan-Konfigurator gar keine Pressemitteilung
mehr gesehen. Ja, der hat auch den ganzen Abend geschluckt. Deswegen Hammer raus. Was kann das? Ich denke, wird irgendwas in der Wo-ist-App sein.
Genau, also im Endeffekt kommt eine große Funktion hinzu, die es dir erlaubt, das Suchen eines bestimmten AirTags mit einer anderen Person zu teilen. Was das alles genau für Auswirkungen hat, gerade auch wenn man sich irgendwie im Haushalt ein paar AirTags teilt oder so, ist noch nicht ganz klar. Das muss man dann ausprobieren, ob man auch irgendwie so einen AirTag einfach dauerhaft zu zweit nutzen kann oder so. Also bei Ellie und mir ist es zum Beispiel so, wir haben im Kinderwagen einen AirTag drin, einfach für den Fall, dass der mal ungewollt abhanden kommt, dass wir uns den zurückholen können, weil es war schon ein teurer Kinderwagen. da haben wir uns gedacht, nee, den lassen wir uns nicht mopsen. So nicht. Aber den hat halt bisher nur einer von uns im Account drin. Also geil wäre, wenn man den dann irgendwie so dauerhaft auch zu zweit haben könnte. Aber die Idee, Hauptidee von der Funktion ist zumindest, ja, du hast etwas verloren, du willst, dass ein Freund dir dabei hilft, es zu finden, du kannst es teilen. Also Beispiel, ich besuche dich jetzt, Julian, ne? Bin mal bei dir in Ostfriesland am Start, dann lasse ich meinen Geldbeutel bei dir liegen. Ja, fahr wieder nach Hause, nach Leipzig, sitz dann in Leipzig und mir, shit, wo zum Teufel ist mein Geldbeutel? Guck in der Wo-ist-App und sehe, er ist bei Julian. Jetzt wäre es bisher so gewesen, dass ich dir hätte schreiben müssen, ey Julian, irgendwo auf deinem Anwesen ist mein Geldbeutel, such mal. Und dann so, okay. Und dann hättest du wirklich manuell alles absuchen müssen. Jetzt kann ich dir quasi dann eine Einladung zu meinem AirTag schicken und dann kannst du auch dieses präzise Suchen mit dem Pfeil nutzen, um meinen Gegenstand bei dir zu finden, ohne mir dann schneller zurückzubringen. Das ist schon mal ganz nice. Aber der Clou an der Sache ist, dass dieses Teilen deines AirTags nicht nur mit anderen Nutzern geht, sondern auch mit Fluggesellschaften. Apple hat sich zusammengesetzt mit dem A und O der, sagt man das so?
mit dem Who's Who, mit dem A und O.
Ich mach das nicht mal mit Absicht, ich weiß gar nicht, wo die immer herkommen. Mit dem Who's Who der Fluggesellschaften. zum Beispiel Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, es gibt Brussels Airlines, okay, Delta, Eurowings, Iberia, KLM, Royal Dutch, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss Air, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic und Vueling. Jetzt fällt gerade auf, die ganzen großen so Qatar Airways und so ein Kram ist noch nicht mit dabei, aber das wird sich sicherlich auch alles noch erweitern. Und das Interessante daran ist, dass diese Fluggesellschaften ja in der Vergangenheit immer großer AirTag-Gegner waren. Das hat denen ja gar nicht gepasst. Als die frisch auf dem Markt waren, haben ja die meisten Airlines sogar Pressemitteilungen rausgegeben, dass sie das Nutzen von AirTags in ihren Gepäckräumen untersagen und dass du quasi bestraft werden kannst, wenn sie in deinem Gepäck einen AirTag entdecken. Aus Sicherheitsgründen natürlich, wegen der kleinen Batterie, das war da die Ausrede damals. Die Wahrheit war wahrscheinlich eher, dass es ihnen nicht gefallen hat, dass plötzlich jeder die Möglichkeit hatte, ganz genau zu schauen, wo die Airlines eigentlich ihr Gepäck hinpacken. Und es hat sie, glaube ich, auch so ein bisschen genervt, dass wenn sie ein Gepäckstück verlieren, dass dann die angefressenen Kunden mit ihrem Handy vorm Service-Schalter stehen und da rumwedeln und sagen, guck mal hier, mein AirTag, mein Ding ist da, geht es doch einfach da holen, könnte es jemand aus der und da irgendwie Stress schieben und da nicht die Airlines einfach ihr Ding machen lassen. Jetzt haben wir aber eine schöne Lösung, bei denen die Airlines schon ihr Ding machen können, aber halt eben mit Hilfe der AirTags. Weil du kannst es halt, wenn du ein Gepäckstück verlierst, deinen AirTag mit der Airline teilen und die können die Daten und auch das von dem AirTag nutzen, um selber auch rauszufinden, was eigentlich mit deinem Gepäckstück passiert ist. Also wenn ihr internes System keine Ahnung hat, wo dein Koffer ist, der AirTag weiß es und du kannst es ihnen jetzt ganz offiziell mitteilen.
Aber weißt du, Felix, was auch richtig wild wäre, wenn du das so öffentlich teilen könntest, so als Post in der Instagram-Story oder so, und so eine Schnitzeljagd machen könntest dadurch. Irgendwie so keine Ahnung, so irgendwie so eine Lootbox irgendwo verstecken mit einem AirTag drin und dann so öffentlich teilen. Und derjenige, der als erstes da ist, der zieht sich das Ganze halt. Das wär wild.
Das klingt nach einem YouTube-Format auf jeden Fall.
Ja.
Ja, nee, aber das war auch noch irgendwie als Update am Start, fand ich auch fresh. Letztes Apple-Update übrigens noch jetzt an der Stelle ganz kurz, das fand ich auch noch interessant. Es wird ein neues Vision Pro Exclusive Experience Musical Thingy geben mit The Weeknd. Der hat ja schon sein letztes Riesen-Musikvideo mit dem iPhone gedreht, also der scheint wohl irgend so einen fetten Deal mit Apple zu haben, was so irgendwie, keine Ahnung, Brand Ambassador oder wie auch immer angeht. Auf jeden Fall, The Weeknd ist jetzt das neue große Apple-Ding und die haben da halt wohl irgend so ein Ding gedreht, was du dann in Spatial als ganz persönliches Konzert irgendwie in der Vision Pro dir reinziehen kannst. Kommt morgen raus, aus heutiger Sicht, wenn ihr den Podcast hört, ist es schon draußen. Was ich allerdings bemerkenswert daran fand, ist, was ganz am Ende des Trailers stand, den Apple veröffentlicht hat, um Hype für dieses Musik-Experience-Ding auszulösen. Da stand nämlich, experience it at Datum on Vision Pro or at your local Apple Store. Also die Taktik scheint jetzt zu sein, dass sie halt sehr viel Geld in diese Original-Produktion für die Vision Pro stecken, aber damit halt ein paar Leute das zu Gesicht bekommen und halt nicht nur die 5 Leute, die eine Vision Pro gekauft haben, bieten die dir das jetzt quasi so richtig an, das im Apple Store zu erleben. Dann sagst du einfach so, ich kaufe mir die Vision Pro nicht, nee, ich gehe in meinen Apple Store hin. Meine erste Demo-Session habe ich da schon vor Monaten gemacht, fand ich interessant, habe ich ausgecheckt, dann bin ich wieder gegangen. Jetzt haben sie diese Demo-Hands-on-Area da immer noch rumstehen und wissen nicht, was sie mit der machen sollen. Da gibt es einfach gratis Kino-Sessions quasi. Du kannst dann hingehen und sagen, ich würde gerne das gucken. Dann setzen die dir das Ding auf, du kannst es gucken und dann kannst du wieder gehen, ohne 4.000 Euro für eine Vision Pro gezahlt zu haben. Und ich finde es eigentlich ganz geil, weil wir hatten ja schon im Crewcast drüber gesprochen in den letzten Wochen mal irgendwann, dass dieser erste Kurzfilm zum Beispiel auch rausgekommen ist für die Vision Pro. Ja, auch so 15 Minuten irgendwie Kurzfilm, der richtig, richtig geil gemacht war, wo ich als Filmfan auch sagen muss, so, das ist was, das war schon ein richtiges Erlebnis, das in dieser Brille anzuschauen. Aber es ist halt nichts, wo ich jemandem sage, gib da 4.000 Euro für aus. So, dass man jetzt halt die Möglichkeit bekommt, das einfach im Apple Store anzugucken, finde ich schon geil, weil Apple kann halt irgendwie ihre Technik flexen. Die können zeigen, guck mal, wie krass die Vision Pro ist, wie scharf die Displays sind, was für coolen Content wir dafür produzieren können. Und du kannst sagen, ja, ist ganz nett, schaue ich mir an, und dann gehe ich wieder und kauf's nicht. Tschüss. Aber natürlich pokern die darauf, dass du dann irgendwann sagst, oh, es war so geil, ich will es vielleicht doch kaufen. Und selbst wenn nicht, gehst du halt wenigstens mit dem Gefühl raus, dass Apple krasse Ficker sind, die geile Technik bauen können.
Ja, und du belebst natürlich auch die Stores, weil vielleicht kaufst du halt auch was anderes, wenn du dann schon mal im Apple Store bist.
Ja, dann nimmst du noch irgendein USB-Kabel oder so, irgendeinen Quatsch noch mit.
Hä, hey, eben noch iPhone 16 Pro Max nebenbei eben.
Paar AirTags oder so, ja.
Ja, aber ich glaube schon, dass es nie schaden kann, mehr Leute im Apple Store zu haben. Das ist genauso wie, es kann nie schaden, wenn bei deiner Tankstelle ein Supercharger nebenan ist. So ist es halt so, ja, da kommen immer irgendwelche Leute und kaufen irgendwas. Also, ja.
Ja, vielleicht hatten sie auch einfach noch ganz viele Vision Pros rumliegen. Die Gerüchte besagen ja auch, dass Apple die Produktion der Vision Pro gestoppt hat, weil die Lagerbestände so hoch sind, dass sie sagen, ey, bis zur Vision Pro 2 reicht das. Passt. Und dann haben sie sich halt überlegt, gut, was machen wir jetzt mit denen? Ah, verteilen noch ein paar im Apple Store. Können wir den Leuten The Weeknd ins Gesicht schnallen.
Ja, wir könnten Apple aber auch so ein kleines Giveaway einfach anbieten, hier zwischen den Crewcast-Zuschauern. Da wird sich bestimmt der ein oder andere finden, der dann mal die Lagerbestände noch ein bisschen dezimiert.
Ja, oder wir machen so ein großes Viewing-Event, so wie Nordkap-Doku im Kino, aber auf jedem Sitzplatz ist eine Vision Pro und dann gucken wir alle gleichzeitig das Musikvideo von The Weeknd.
Oder die könnten so einen 50% Crewcast-Gutscheincode irgendwie raushauen. Vielleicht finden sich da auch ein paar Leute.
Ja, wenn ein sehr teures Apple-Produkt plötzlich nicht mehr so teuer ist, dann lässt man sich halt auch mal breitreten und kauft das vielleicht. Und genau so ging es mir.
Jetzt kommt's endlich, Leute. Mit dem Felix lässt die Hosen fallen.
Die Hosen fallen?
Ja, Hose runter. Kennst du das nicht? Jetzt muss ich die Hose runterziehen.
Ich lasse die Hose fallen. Ich hatte sie in der Hand, bin damit durch die Gegend gelaufen, blöd gestolpert und dann habe ich sie aus Versehen fallen lassen. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, wenn ich das schon so ankündige. Ich habe einen neuen Mac gekauft, nachdem ich erst noch gesagt habe, ey, MacBook Pro ist mein einziger Computer und M4 Max hole ich mir nicht, weil ich warte noch.
Und du hast dir den A und O der Max gekauft, ja.
Nein, ich bleibe dem treu. Mein Hauptcomputer ist nach wie vor der M1 Max und ich habe keinen der neuen M4 Max gekauft. Ich habe mir einen alten Mac gekauft, den ich auch nicht plane, als richtigen Computer zu benutzen, sondern es ist für mich einfach so ein Bucketlist-Gerät, das ich schon immer haben wollte. Und jetzt bin ich halt zufällig darauf gestoßen, dass es aktuell sehr günstig geworden ist. Die Rede ist vom alten Mülleimer Mac Pro. Dieses Ding hat mich so fasziniert, als es rausgekommen ist. Es war für mich schon immer einer der schönsten Computer, die überhaupt existieren. So dieses glänzende, metallene Objekt, manchmal in manchem Licht schwarz, in anderem Licht wiederum sehr silbrig. Ja, man kann den nach oben aufmachen, die ganze Technik darin kommt zum Vorschein, die Ports auf der Rückseite leuchten. Alles in diesem Computer ist schwarz, auch Bauteile, die herkömmlicherweise überhaupt nicht schwarz wären in einem Pro-Computer. Irgendwelche RAM-Riegel, nee, konsequent, super schickes Teil. Und da ich jetzt gerade an meinem Video zum Mac Mini arbeite, habe ich halt eben auch noch mal einen kleinen Throwback gehabt zu diesem Mac Pro, weil das ja quasi auch schon damals Apples Versuch war, einen leistungsstarken Computer in ein kleines Gehäuse zu bringen. Ich meine, der neue Mac Mini ist jetzt ein Viertel so groß wie der Mülleimer Mac Pro und alleine die Single-Core-Performance ist 7-mal so hoch. Also seit 2013 sind wir wirklich weit gekommen mit Computern. Das muss ja echt geben. So viel kleiner, so viel schneller und der Mac Mini ist ja nicht mal der Mac Pro oder der Mac Studio, sondern wir reden von Apples günstigsten Einstiegscomputer und der zerfickt diesen alten Mac Pro jetzt. So weit sind wir gekommen und da dachte ich mir so, oh, ganz ehrlich, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, so einzukaufen. Hab mit Rudi drüber geschnackt, der meinte auch, ey, schau mal, der Mac Pro ist jetzt gerade an dem Punkt, wo er gerade noch so schnell genug ist, dass Leute den ernsthaft als Computer kaufen und sagen so, ja, ja, gebrauchter Mac Pro von damals, egal, funktioniert, kann ich meine Sachen drauf machen und ist jetzt nicht der schnellste Mac, den man kriegen kann, aber ist ein Mac. Aber ist halt auch noch nicht so alt, dass es schon zum reinen Sammlerstück geworden ist. Und da habe ich angefangen, mich zu informieren, habe gesehen, ja, man kann den 2013 Mac Pro auf so Seiten wie Refurbed und so kaufen. Und das ist eigentlich perfekt für mich so, weil ich habe mir gedacht, gut, wenn ich jetzt irgendwie einen gebrauchten Mac Pro von irgendjemandem auf eBay schieße oder so, dann ist wieder privat verkauft, der gibt mir keine Rechnungen, kann ich das nicht absetzen und wieder hier und da und dann ist der irgendwie scheiße und es ist eine Macke drin und dann nervt der rum, wenn ich es zurückschicken will und blablabla. Solche refurbished Webseiten sind da einfach perfekt. Ich kann mir einen im guten Zustand aussuchen, der ist absolut bezahlbar. Ich habe jetzt 370 Euro für diesen Mac Pro bezahlt. Der hat damals neu 5.000 Euro gekostet. Und wenn er mir nicht taugt, schicke ich ihn zurück. Aber wahrscheinlich wird er mir taugen, weil der wurde ja überprüft. Und eine Rechnung habe ich auch, also einfach perfekt. Also ich kann ja, mir nicht gut vorstellen, dass diese noch
Plattform
günstiger
hat bei
werden.
Unserem Refurbished-Vergleich eher so weiter unten abgeschnitten. Aber
ich hätte noch eine Option gehabt, bei Backmarket zu kaufen. Wäre es das mehr gewesen? Oder?
Also die haben bei uns zumindest besser abgeschnitten, ja. Aber ja. Gut, das kann man jetzt nicht pauschalisieren für alles, ne? Aber
ja, bei Backmarket hätte er 30 Euro mehr gekostet. Also,
aber die Sachen sind halt immer differenzbesteuert, ne? Also du kannst da jetzt keine Mehrwertsteuer von abziehen.
Oh, aber ich kann es zumindest absetzen. Also als
genau, du hast eine richtige Rechnung, genau. Aber das ist ja bei gebrauchten Sachen eigentlich zu 90% der Fälle so, dass du da eine Differenzbesteuerung hast und dann keine Mehrwertsteuer dir rausziehen kannst.
Ja, ich bin zumindest sehr hyped. Ich freue mich total darauf, wenn das Ding hier ankommt. Ich habe sogar schon mit dem Gedanken gespielt, ob ich ein Unboxing-Video zu mache. Einfach weil es schön ist, ja. Es ist so.
Ja, ich bin auch. Ich fand es gerade lustig, du hast das nämlich gesagt. So, ich habe den bei Refurb. Ich hatte gerade die Website schon offen, weil ich nebenbei auch schon so dachte, mal gucken. Weil dieses Gerät ist ja einfach von der Hardware, von der Bauweise, so von dieser Qualität, die sie da geschaffen haben, das ist ja ein super wertiger Rechner einfach, ist halt schon geil. Aber ich denke mir auf der anderen Seite auch immer irgendwie, ich habe ja hier auch den Macintosh Classic hinter mir stehen. Mhm. So, das ist einfach cool, sowas da zu haben. Ne? Ich mache den vielleicht einmal im Jahr an und spiele einmal Tetris drauf und denke mir so, cool. So, aber es ist halt einfach nice, sowas
ein bisschen zusammen. Ich würde das nicht mal. Also ich will natürlich, dass man den anmachen kann. Einfach der Vollständigkeit halber, aber es würde mich nicht mal doll stören, wenn der jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht gut funktionieren würde. Für mich ist es wirklich dieses Anfassen von dem Gerät. Ich meine, gerade dieser Mülleimerteil, diese Haube, das ist ja ein gefrästes Metallteil. Ein gefräster Metallzylinder, der so auf so eine ganz spezielle Art und Weise poliert wurde. Das alleine ist schon Spektakel. Und dann halt wirklich diese leuchtenden Ports, wenn du dann diesen Schalter kippst, um halt diesen Zylinder abziehen zu können von der Technik. Genau dann geht dann auch dieses Licht aus und dann kannst du es auch raus. Es ist einfach. Es ist schön und ich freue mich darauf. Es ist so unnötig eigentlich, weil du brauchst das nicht. Aber ich denke mir halt so, ab jetzt, ich wollte den schon immer haben und ab jetzt wird er eigentlich nur noch teurer. Weil so, ich meine, wir sind jetzt schon an dem Punkt. Ich sag's nur mal, ne? Mac Mini, ein Viertel so groß, ungefähr 7-mal so schneller Single-Core-Performance. Das ist doch absurd.
Aber hey, du könntest da richtig schön Bootcamp und Windows drauflaufen lassen.
Ja, und dann hätte ich einen langsamen Windows-Rechner. Das, also was will ich damit?
Aber einen schönen.
Das stimmt,
wahrscheinlich
ja.
Den schönsten, den es gibt.
Das ist wohl wahr. Ja, das stimmt. So kann man das natürlich sehen.
Ja, ist schon verlockend. Naja. Nee, aber ich bin gespannt.
Ja. Ich habe übrigens auch ein neues Apple-Produkt für mich entdeckt, was für mich jetzt der heilige Gral der Apple-Sammler wurde. Weil ich habe da natürlich so den Mac Pro gekauft, da hat mich dieses Sammelfieber.
Nein, so hast du noch was gekauft?
Nein, ich würde gerne, aber ich habe es nirgendwo gefunden, weil es so selten ist. Und deswegen sage ich heiliger Gral. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals die Chance haben werde, dieses Produkt zu kaufen, hätte es aber unfassbar gerne. Die Rede ist vom Apple 17 Zoll Studio Display. Das müssen wir mal auch bei Google einfach mal bei dir rein, rein tippen, um dir das mal anzuschauen. Das ist 17 Zoll. Ich glaube, muss man noch irgendwas dazu schreiben oder reicht es? Nee, warte. Da, man muss noch, genau, noch einen zweiten Begriff. Das ja, hatte warte. Ich. Nein, es ist das falsch. So. Es ist eine, genau, CRT noch dahinter schreiben. Apple Studio Display 17 Zoll CRT. Das ist der letzte Röhrenmonitor, den Apple gebaut hat, bevor sie 100% auf flache Screens gegangen sind. Der kam damals gleichzeitig raus mit den ersten flachen Studio-Displays von Apple. Und er sieht unfassbar krass aus. Es ist so ein bisschen so ein transparentes Gehäuse, das so ein bisschen an den iMac erinnert. Also diese ganzen transparenten iMacs und so kennt man ja auch. Die gibt's ja auch in großen Stückzahlen. Da haben wir auch einen hier im Studio rumstehen. Die waren schon günstig, als sie rausgekommen sind und wurden zu großen Stückzahlen verkauft. So, die findest du gebraucht auf dem Markt easy. Aber dieses CRT 17 Zoll Apple Studio Display hat halt damals keine Sau gekauft, weil halt eben diese flachen Dinger gleichzeitig rausgekommen sind. Die Leute sagen, also ich kaufe mir doch jetzt nicht noch einen ultrateuren Röhrenmonitor, wenn ich auch einen flachen haben kann und das jetzt gerade der neue heiße Scheiß ist. So, und deswegen war das nur ganz kurz auf dem Markt, wurde dann auch wieder vom Markt runtergenommen, und ist jetzt einfach ein super seltenes Apple-Sammlerstück. Aber halt viel, viel schöner als diese iMacs, weil diese iMacs sind halt alles so bunt und quietsch und bla. Und dieses Studio-Display hatte halt von der Ästhetik mehr so einen Professional-Anspruch. Ja? Und es besteht eigentlich entweder aus schwarzen Bauteilen auch oder aus transparenten Bauteilen. Und das ist wirklich mit riesengroßem Abstand der schönste Röhrenmonitor, den ich jemals gesehen habe. Wenn irgendjemand von euch rein zufällig so einen rumstehen oder rumliegen hat irgendwo, ihr könnt mich richtig abziehen, glaube ich. Also ihr könnt wahrscheinlich einen richtig frechen Preis sagen und ich würde trotzdem schwach werden, weil es ist
so wie auf Kleinanzeigen. Ich, Felix, tausche Model S gegen Apple Studio Display.
Genau. Ja, und ich so, kein Problem. Wo soll ich den Tesla hinschicken? Nee, ja. Aber das ist für mich, glaube ich, das habe ich auch noch entdeckt, dass es dieses Ding gibt. Und ich bin leicht verliebt, muss ich sagen. Also, das wär's schon.
Sieht auf jeden Fall sehr sick aus. Ich dachte halt gerade, ich hatte auch das 17 Zoll Studio Display, das alte von Apple da, aber das war eben das flache Modell, aber war auch 17 Zoll.
Ja. Ja, und vor allem, es kennt auch irgendwie niemand. Ich habe, als ich das dann entdeckt habe, weil ich habe ja ziemlich viele Leute im Freundes- und Bekanntenkreis, die sehr große Apple-Fans sind und sich viel mit Apple beschäftigen. Ich habe das rumgeschickt, ich habe nicht einen gefunden, der sagte, ah ja, das kenne ich, das ist ein geiles Teil. Oder irgendwie, ja, so alle so, nö, noch nie gesehen. Weil das so selten ist. Das ist wirklich so, und niemand weiß irgendwie davon, habe ich das Gefühl. Ich habe ein Video gefunden von jemandem auf YouTube, der so alte Technik restauriert, die so mega dreckig und kaputt ist und dann schön aufbereitet, was man sich so als relaxing Content anschauen kann, so auf einen entspannten Abend. In seinem Studio-Display hat ein Gecko gewohnt. Die Hälfte vom Video war, wie er den Gecko da rausgerettet hat. Und die andere Hälfte, wie er es geputzt hat, aber es war, ja, keine Ahnung, war sehr, sehr schöner Content. Und ich habe auch Lust auf sowas.
Ja, aber ganz ehrlich, in das Ding auch so eine kleine LED oder so reinmachen, so ambiente Beleuchtung, wäre auch ultra sick, einfach so wie so eine Lampe.
Ja.
Aber ich glaube, das Ding ist wahrscheinlich zu wertvoll, um da eine Lampe reinzubauen.
Ach, geht schon. Also man kann das relativ easy aufmachen. Ist jetzt nicht so verschweißt oder sowas. Okay. Ja, da kommt man schon rein und ja, ist eh, also wenn der dann halt nicht funktioniert, mein Gott, für mich ist das auch, wie der Mac Pro gehört der für mich in dieselbe Kategorie von, es ist einfach optisch so schön und gleichzeitig auch dieses Wissen, dass so etwas nie wieder gebaut wird, nie wieder, weil diese Technik ist so veraltet und niemand baut mehr Röhren, also never ever, so und das wird für immer so quasi die letzte Möglichkeit sein, nochmal so einen schönen Röhrenmonitor, also es wird ab jetzt nur noch seltener, nur noch historischer, nur noch.
Aber das war irgendwie eine wilde Zeit bei Apple, dieser Jahrtausenderwechsel, ne? Weil da gab es ja dann auch den Mac G4 Cube, der sah ja auch ultra sick aus.
Genau, auch gleichzeitig damit rausgekommen. So bin ich übrigens drauf gestoßen. Das war nämlich dieselbe Nummer wie, ich informiere mich gerade über den Mac Mini und über den alten Mac Pro und so, weil der ja auch so klein und leistungsvoll war. Und der G4 Cube war quasi der erste Computer von Apple, der klein und leistungsstark war. Und da habe ich dann in einem Promo-Video in einem alten, zu dem Mac G4 Cube, habe ich dann dieses Studio-Display gesehen und dachte mir, was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen und dann direkt rein ins Rabbit Hole und habe mich richtig informiert. Der hatte auch scheinbar eine echt schnelle Refresh Rate, dieses Studio-Display. Ich weiß nicht mehr, was die genaue Zahl war, aber es war über 120 Hertz auf jeden Fall.
Aber es ist ein bisschen schade, dass das diesen Apple-Connector hat, ne?
Ja, kann's eigentlich kaum. Gut, ich habe einen G4 Cube hier, kann ich's da anschließen.
Ja, und ich hatte, als ich das Studio-Display hatte, was den flachen TFT-Screen drin hatte, habe ich halt mal geguckt, du kriegst ja auch kaum irgendwie einen sinnvollen Adapter oder so für. Das ist halt einfach ein weirder Anschluss.
Ja. Also, tatsächlich, 153 Hertz hatte das Ding damals. Krass. Und war in der Hinsicht quasi den flachen Screens sogar voraus. Wenn du Promotion haben wolltest, musstest du die Röhre nehmen.
Lol. Das ist wahrscheinlich schon ein ziemlich wildes Produkt für seine Zeit gewesen.
Ja, und irgendwie so, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat Apple selbst gedacht, gut, vielleicht kaufen es Leute wegen der Optik. Aber ich glaube, dass diese Optik auch jetzt einen anders anmutet, als es damals der Fall war. Damals sah es, auch wenn es eine sehr schicke Röhre war, einfach nach Vergangenheit aus, weil sich die ganze Welt von der Röhre verabschiedet hat. Die flachen Screens, der neue heiße Scheiß waren, so futuristisch. Endlich nicht mehr dein halber Schreibtisch voll mit Monitor. Also du musst mal überlegen, wie viel Platz nach hinten hinaus auf deinem Schreibtisch verloren geht, wenn du so eine fette Röhre hast. Vor allem ist dieses Studio-Display auch länger nach hinten, als es breit ist. Von den Abmaßen. So, und da haben sich, glaube ich, ganz viele gedacht, so einen veralteten Kram kaufe ich nicht. Aber jetzt so aus heutiger Perspektive, wo auch die flachen Screens von damals absolut historische Technik sind, die du niemals mehr auch nur schief angucken würdest, so. Also ich meine, was waren das für Blickwinkel, was waren das für Kontraste, was waren das für Farben auf den ersten LCD-Screens? So, es ist egal, ja. Das ist alles so weit in der Vergangenheit, dass du jetzt auch diesen Röhrenmonitor nur noch als optisches Objekt wahrnimmst und nicht als ernsthafte Technik, die du verwenden willst. Und dadurch wirkt er einfach anders. Dadurch steht dieses Design viel mehr im Vordergrund, als es damals der Fall war.
Aber wie ist es jetzt, wie wäre für dich es gibt ja noch ältere CRT-Displays von den Röhren, also so 21 Zoll und so, das hat dann nicht so den Vibe.
Ja, das sieht vor allem auch nicht so schön aus, oder?
Nee, die waren dann eher in diesem bunten Look,
ja,
ne?
Die sehen alle eher so aus wie so ein iMac. So ein bisschen bunt, ein bisschen Milch. Auch dieses, was sie beim iMac ganz viel benutzt haben, dieses milchige Plastik. Das ist halt auch so, ja, ist eh nett, aber dieser 17 Zoll CRT Studio Display ist halt komplett clean transparent. Also du siehst schon, dass es Kunststoff ist, aber es sieht halt eher aus wie so eine Glühbirne, in der ein Monitor drin steckt, aus Glas. So irgendwie von
der Optik. Ist das auch richtiges Glas oder ist das so?
Nein, das ist Kunststoff.
Ja, das ist natürlich auch kacke, dass da hast du ja langfristig so viele Kratzer und Shit drin.
Ja, und es kann vergilben und sowas. Da macht es natürlich auch einen riesen Unterschied, in welchem Zustand du den kaufst, den du dann mal holst und so. Aber zumindest in dem Video, wo der Typ den Gecko da rausgeholt hat, war der Unterschied vorher, nachher schon krass. Also so davor sah der richtig wack aus und als er dann mit Polieren und allem fertig war, war es wirklich Jock-Wiesel.
Geil. Also Felix, du fixst mich an mit sowas, ne? Da bin ich auch sehr empfänglich. Bin ich sehr empfänglich für.
Also Jonas hat auch schon einen 2013er Mac Pro Ich habe ihm das so erzählt und es hat so 10 Minuten gedauert. Und er war auf Backmarket und und es tut mir so leid, ich möchte euch alle gar nicht zum Geld ausgeben anstiften, aber ich kann dann auch meine Klappe nicht halten. Wenn ich mir was bestellt habe, wo ich hype bin, wo ich mich mega drauf freue, dann muss ich drüber reden. Und bei euch weiß ich wenigstens, dass ihr das noch versteht.
Das Podcast noch so am erzählen, ich habe mir einen neuen Mac gekauft und hier denkst du, hä? Ich dachte halt for real, dass du dir safe einen Mac Mini gekauft hast, einfach weil er geil ist.
Aber ja, aber es passt nicht in meinen Workflow. Wofür soll ich den benutzen? Also ich brauche einen Laptop. Also Mac Mini macht für mich keinen Sinn so wirklich. Was ich jetzt gesehen habe, was manche Leute mit dem Mac Mini machen, das finde ich eigentlich ganz smart. Die nutzen den Mac Mini als Vision Pro Computer. Und es ist übelst sinnvoll, weil er halt so klein ist und du den auch mitnehmen kannst. Er halt eh kein Display hat. Das heißt, die Vision Pro wird dann einfach dein Display. Und vor allem kann er auch gleichzeitig den Job des Vision Pro Netzteils übernehmen. Also wenn du eine längere Zeit Vision Pro nutzt, musst du ja eh immer die Vision aufsetzen, hast dann an der Vision den Akku rumbaumeln, an den Akku steckst du nochmal ein USB-C-Kabel an, das dann in einen Klotz geht, den du dann in eine Steckdose steckst. Und mit dem Mac Mini kommt eigentlich nur ein weiteres Kabel dazu. Nämlich das Kaltgerätekabel, das die Steckdose mit dem Mac Mini verbindet. Dann steckst du ein USB-C-Kabel in den Mac Mini, das dann in den Akku von der Vision Pro. Also das Setup wird marginal komplexer. Nur ein neuer Gegenstand hinzugefügt. Und dann hast du einfach macOS auf deiner Vision Pro. Immer und überall. Und das mit einem superschnellen M4 Pro-Chip, wenn du möchtest. Also da hatte ich jetzt schon ein paar Leute gesehen, die da so krasse 3D-Animations-Blender-Workflows und so mit Mac Mini und Vision Pro bauen. Das sah schon ganz witzig aus. Also ich würde es wahrscheinlich fast nie benutzen. Ich benutze die Vision Pro ja auch schon so fast nie. Aber ja, irgendwie so als Ansatz, wenn du da wirklich User bist, so ist schon ganz geil.
Vor allem ist es halt auch immer noch sehr portabel, ne? Also es ist wahrscheinlich sogar kleiner als das Vision Pro Case, oder?
Der Mac Mini, der ist viel kleiner. Es ist sehr viel kleiner als das Vision
Pro. Siehst du, dann kannst du es ja einfach super zusammen in den Rucksack ballern und let's go.
Ja. Ja. Man könnte wahrscheinlich sogar einen Case designen, wo der Mac Mini easy noch mit reinpasst.
Das wird bestimmt kommen. Ganz ehrlich.
Ja. Und das finde ich halt auch so cool an diesem winzigen Mac Mini, dass daran jetzt so neue Anwendungsbereiche jetzt rauskommen. Ich habe auch einen gesehen, der hat sich direkt so ein Retro-Gaming-Setup mit dem Mac Mini gebaut. Also den neuen Mac Mini wie so eine Heimkonsole für Retro-Games eingerichtet. Hat sich da so ein komplett eigenes User-Interface und so drauf geballert, dass du den hochfährst. Du hast gar nichts mehr mit macOS zu tun. Du fährst den hoch, du startest dieses Emulationsprogramm, hast du deinen Controller, der damit einfach verbunden ist, und dann kannst du bis PlayStation 3 alles, was es jemals gab, irgendwie so emulieren. Wii U, auch kein Problem. So kannst Breath of the Wild drauf zocken oder sonst was. Oder halt eben Retro-Games. Und dann halt auch in absurden Skalierungen. Also ich meine, es gibt ja viele Computer, die gut im Emulieren von alten Spielen sind. Aber da kannst du dann halt auch sowas machen wie ein Nintendo DS-Game, aber auf 10-facher Auflösung skaliert oder so. Weil der Mac Mini halt einfach so viel Bums hat, dass es dem scheißegal ist. Dann steckst du das da an deinen 4K-TV an und bam, kannst du DS-Spiele in 200 FPS in 4K zocken. Das ist schon cool, was damit geht.
Das ist echt wild. Ja, also ich bin mal gespannt. Also ich finde auch diese Lösung, das haben mir auch Leute von euch geschickt, dass es jetzt diese 3D-gedruckten, ja, ich würde es mal sagen, Standfuß für den Mac Mini gibt. Und wenn du dann einfach nur oben drauf drückst, wird der Button halt gedrückt und der fährt hoch. Finde ich auch übel geil. Da wird der ganze Mac Mini wie so zu so einer, wie so ein Keycap von der Tastatur. Einfach so, drückst du so runter und zack, geht er an. Felix hat mir schon erzählt, dass er das auch schon direkt gedruckt hat.
Ja, man kriegt die Datei easy im Netz gefunden und kann sich die einfach runterladen und in den Drucker schieben und fertig. Funktioniert ziemlich gut. Und es ist auch geil so, weil du kommst so rein, du startest den Mac Mini, indem du einmal drauf batscht. Aber witziger ist eigentlich ausmachen, weil zum Ausmachen musst du dann halt lange auf den Mac Mini gedrückt halten. Also wenn du so dieses Force-Shutdown machst, so, weißt du, das ist so ein bisschen dann das Gefühl, als würdest du den Mac Mini mit so einem Kissen ersticken. So erdrosselt, so stirb, stirb. Einfach mit der Hand oben drauf. Ah, du drückst ihn so 10 Sekunden nach unten, bis er endlich aufgibt.
Es ist naja. Cool. Also ich find das voll geil, dass es sich so, dass es einfach so eine Tech-Szene gibt, wo Leute halt sowas einfach machen und teilen und dass dann jeder Spaß dran haben kann. Finde ich voll geil. Also, voll cool. Ich habe übrigens ein Studio-Display 17 Zoll für dich gefunden.
Was? Link.
Hab ich dir schon geschickt. Kannst du bestellen. Kostet $700.
Das geht sogar noch.
Ja, aber, er hat auch nicht den besten Zustand.
Ich wollte gerade sagen, das war jetzt direkt das erste. Oh, der sieht schlimm aus.
Aber das
wäre doch ein Projekt,
wieder fit zu machen.
Ja, da muss man auf jeden Fall, also zerkratztes Plastik wieder unzerkratzt bekommen, ist schwierig. Da musst du wirklich fein schleifen, polieren, einölen, dieses,
jenes. Ja, und warte, ich schick dir jetzt noch einen weiteren Link. Es gibt nämlich auch extra, das Plastik nochmal extra zu kaufen. Musst du vielleicht einfach nur das Bauteil switchen.
Sieht das Kabel eklig aus.
Das oh nimmst du Gott. Einfach raus, da kommt ja dann eine Glühbirne rein.
Du Scheiße. Wo findest du? Ich war auch auf eBay, ich habe extra auf.
Ja, keine Ahnung. Es hat mich auch gerade gehuckt.
Krass. Ja, aber das Shell sieht eigentlich ganz okay. Ja, hat auch ein paar Kratzer, aber.
Ja, gut, es ist halt auch 24 Jahre alt, ne?
Ja. Oh, Junge. Okay. Aber wie hast du das, weil ich hab, also du hast wahrscheinlich auch einfach eingegeben, oder? Ich meine,
ja.
Ich hab das nicht anders gemacht.
Ich hab den sogar gerade noch ein zweites Mal gefunden.
Du verarschst mich wirklich komplett.
Den Link schicke ich dir aber nicht, den kaufe ich nämlich jetzt.
Noch live im Podcast, scheiß drauf.
Ja, wenn dich was huckt, musst du auch live im Podcast schon mal gucken.
Okay, sehr gut. Aber ja, 700 Euro ist schon viel. Das ist, aber wahrscheinlich ja, wird es auch nur noch mehr. Naja.
Es wäre halt schon ein Funny-Projekt, ne?
Ja, ne, so. Ja, ich habe mir die PS5 Pro nicht geholt. Ich finde es affig, 700 Euro für eine Konsole auszugeben. Ich habe mir stattdessen für 700 Euro einen Röhrenmonitor gekauft.
Du lässt ihn sogar aus den USA importieren.
Wie random einfach.
Oh, komm, ich schicke ihn dir.
Ja, schick mal rum. Aber das wissen wir jetzt auch nicht, weil das können wir nachher noch weiter eskalieren.
Ich glaube, die Kabel sehen alle so aus.
Ja, die altern wahrscheinlich einfach nicht gut.
Ja.
Da musst du dann. Ja, die musst du einfach abschneiden. Wie diese Leute, die bei so Superchargern oder so die Kabel rausschneiden. Ist egal, sieht ohne eh besser aus. Oh, der. Ja, das ist der beste. Das ist der beste Zustand bis jetzt, würde ich sagen. Ja, krasse Nummer.
Also okay, wir quatschen nach dem Podcast quatschen wir nochmal weiter. Wir finden dann noch was für dich.
$900, aua. Aua.
Ja, Felix, das ist ein Investment fürs Leben.
nicht so. Okay, kommen wir mal zu den Kommentaren. Wir müssen uns nämlich in allererster Linie mal ganz dick bei Sarah entschuldigen.
Oh ja, das habe ich auch gelesen. Schande über unser Haupt.
Ja, nachdem wir noch groß angekündigt haben, dass wir ihren Kommentar ausführlich behandeln werden, haben wir ihn dann in der folgenden Folge erfolgreich einfach ignoriert. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Wir werden das jetzt hier nachholen. Also, die Fragen waren: Erstens, was ist A, das verrückteste und B, der wertvollste Gegenstand in eurem Zuhause? Wertvoll darf sowohl monetär als auch emotional bewertet werden. Gerne auch beides. Ja, ich habe neulich einen sehr teuren Röhrenmonitor gekauft.
Der ist auch emotional ganz oben mit dabei. Hey, ja, das finde ich, ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Was, also.
Die Vision Pro. muss es sein. Also monetär gesehen zumindest. Oder mein, ja, mein MacBook wäre theoretisch noch teurer gewesen als die Vision Pro. Aber das sind halt auch so, das sind halt auch Sachen, die sind nicht immer zu Hause, ja. Die sind mal hier, mal da. So fest verbaut zu Hause. Also wahrscheinlich mein, wahrscheinlich der Fernseher, muss ich sagen. So, ansonsten. Ja.
Also wenn die Treppe neu kommt, ist das auf jeden Fall der wertvollste Gegenstand. Das ist nämlich scheiße teuer, so eine Treppe. Aber jetzt gerade. Ich habe jetzt keinen so einen Gegenstand, der so richtig raussticht, der so ultra teuer ist.
Mhm. Nee, bei mir ist es ziemlich wahrscheinlich der Fernseher. Oder emotional ist halt auch nochmal die Frage, was hat einen hohen emotionalen Wert? Wahrscheinlich das Album mit unseren Hochzeitsfotos. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Album, auch wirklich toll gebunden und so. Das ist so ein richtig High-Quality-Print, den wir uns da einmal gegönnt haben. Klar, man könnte die Fotos, sollte dem jetzt was passieren, natürlich neu drucken lassen. Deswegen ist der emotionale Wert auch nur bis zu einem gewissen Grad, ne? Aber ja.
Ah, oh, Felix, das ist ja sweet. Mhm. Nee, ich hab,
ja, oder?
Felix erzählt so eine richtig sweete Story und ich denke währenddessen, was ist der monetär teuerste Gegenstand in meinem Haus?
Ah, meine smarte Tiefkühltruhe.
Nein, das ist tatsächlich unser Heimspeicher, würde ich sagen, von der Solaranlage. Ja. Ich glaube, das ist der teuerste Gegenstand im Haus. Wird vielleicht von der Treppe abgelöst, mal gucken.
Okay, welcher Prozess eurer täglichen Arbeit als Technik-YouTuber macht euch persönlich A am meisten und B am wenigsten Spaß?
Also, mir macht am meisten Spaß, das kann ich ganz schnell beantworten, der Schnitt, wenn das Video fast fertig ist. Und damit meine ich nicht, dass ich mich darauf freue, dass das Video fertig ist, sondern diese Finishing-Touches, die finde ich einfach ultra geil. Noch so ein bisschen an der Musik feilen, noch so ein bisschen mehr Pacing reinbringen, so, keine Ahnung, so kleine Dinge noch anpassen, die das Video aber dann doch, also meiner Meinung nach zumindest, deutlich geiler machen. Da ist, es sind, glaube ich, auch häufig Sachen, die gar nicht jeder wahrnimmt, aber so dieses ein Projekt zu Ende bringen im Schnitt, das ist schon echt geil, finde ich.
Ja, vor allem, wenn das so ein Video ist, an dem man sehr lange gesessen hat, weil dann hast du manchmal so die Situation, das hatte ich jetzt zum Beispiel bei dem Gaming-Video, was ich gemacht hatte zum iPhone 16, da habe ich irgendwie 3 Wochen oder so dran gearbeitet. Ja, und da ist halt so der Moment, wo du dir das erste Mal überlegt hast, wie will ich dieses Video machen. Der beginnt bei mir immer im Skript. Da überlege ich mir, wie soll die Story sein, wie soll die Kurve sein, dies, das, so, wie will ich da irgendwie rangehen. Beim Vision Pro Review war das ganz extrem auch. So, da fängst du an, dein Skript zu schreiben und dann folgen Tag für Tag für Tag für Tag immer ganz einzelne Arbeitsschritte. Ja, ich habe jetzt den Shot gemacht. Ich habe jetzt die Aufnahme. Ich habe jetzt hier das Voice-Over eingesprochen. Ich habe jetzt hier die Moderation aufgenommen. Ich habe jetzt hier. Und es ist immer so, es ist immer viel Arbeit und fühlt sich auch nach Arbeit an, aber nicht nach Vorankommen. Und wenn du dann ganz am Ende bei diesem letzten Moment beim Schnitt bist, dann spürst du, wie alles, was du halt die letzten Wochen gemacht hast, auf einmal sich zusammenfügt. Und dieses Gefühl ist unschlagbar. Also es ist auch für mich mein absoluter Favorite, ich schließe mich da an. Ja, was macht am wenigsten Spaß? Oh, Korrekturschleifen für Sponsoren. Wahrscheinlich, wenn die dann kommen mit so, ja, wir können das jetzt leider so nicht abnehmen, kannst du dieses oder jenes nochmal abändern, blablablub. Ja.
Ja.
Das kann manchmal sehr nervig sein.
Ich finde, was auch manchmal wirklich frustrierend sein kann, ist, wenn du irgendwie so wirklich überlegst, okay, du hast, manchmal gibt es so Phasen, da hast du so richtig viele Videoideen und du hast so eine richtig lange Liste und du denkst dir so, ach, was mache ich heute? Nimm ich mal dieses Video, geil. Aber es gibt auch manchmal so Phasen, da hast du keine geile Videoidee und du fühlst dich so richtig verzweifelt. Du denkst so, fuck, was mache ich jetzt? Und gerade wenn du dann noch im Team arbeitest, ja. machst du dann so einen Team-Call und alle überlegen, okay, was ist das nächste Video? Alle machen sich Gedanken und es ist so, wenn dann nichts Geiles dabei rumkommt, denkt man sich so, fuck,
wir sind... Noch ärgerlicher, wenn man doch einige Videoideen auf dem Zettel hat, aber eine ganze Handvoll von denen halt aus einem oder anderen Grund gerade nicht in Frage kommen. Wo du sagst so, ja, eigentlich würde ich dieses, hätte ich mega Bock, dieses Video jetzt gerade zu machen, aber es geht nicht, weil das ist noch nicht da oder das passt gerade hier nicht oder das wollten wir eigentlich im Frühjahr machen oder ja, weißt du, der ja. ist gerade im Team nicht hier oder whatever, so, und denkst du, und dann, ja. Hast ja, du eigentlich Ideen, aber musst dir dann trotzdem nochmal was überlegen. Kommt, ja.
Ja. Das ist echt nervig.
Das kann nervig sein. Ansonsten, hier stand im Kommentar auch noch drin, so als Beispiel, Kooperationsakquise würde mir am wenigsten Spaß machen, wenn ich das nicht geoutsourced hätte. Also da arbeite ich mit jemandem zusammen, der das für mich macht, glücklicherweise. Und da die ganzen Sachen regelt und managt.
Ja,
also das liegt mir persönlich einfach nicht so sehr.
Das ich finde, das kann schon Spaß machen. Aber ist auch viel, also klar, das ist ja immer so, bei sowas ist halt auch viel unnütz, ne? Also mit vielen schreibst du, verhandelst du und da wird nie was raus. Und das ist natürlich auch ein bisschen nervig. Aber es kann, wenn man schon irgendwie gute Kontakte hat, mit dem man auch schon häufiger zusammengearbeitet hat und so, kann das schon auch Bock machen.
Ja, ich kann mich dran erinnern, ich habe einen Moment der Kundenakquise, der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hatte, war bei der zweiten Nordcup-Doku, als uns bewusst geworden ist, dass Michelin der perfekte Partner für uns ist und die wussten das aber noch nicht. Also wir wussten, dass die zweite Nordcup-Doku mit Michelin entstehen muss, bevor Michelin das wusste. Und dann dieser ganze Prozess, so einen Pitch vorzubereiten und so und dann wirklich auch, weil wir waren uns sicher, der Match ist perfekt. Und dann wirklich auch diese Schritte einzuleiten, dass du auch die dann davon überzeugen kannst, dass es der Match perfekt ist. Das hat richtig Bock gemacht, weil ich mir sicher war, dass es super gut funktionieren wird. Und dann haben wir es auch gemacht und es hat super gut funktioniert und Michelin war super glücklich und wir waren glücklich und da dachte ich mir einfach, geil. Da habe ich einfach mal meinen Job richtig gemacht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und es war auch so ein großes Projekt, dann ist auch so eine, weil dann ist auch so eine Anspannung weg, so ja, das fittet jetzt, es kann finanziert werden, geil, es kann losgehen. Das ist ja auch einfach cool.
Ja. Okay, ansonsten hat Sarah noch eine Lösung zum Sprachrätsel. Korrekt ist der sogenannte grammatikalische Mehrwortausdruck alles in allem, was sowohl bedeuten kann, insgesamt zusammengezählt, zusammengerechnet, im Endeffekt etc., als auch im Ganzen gesehen, von Details abgesehen, wenn man Einzelheiten beiseite lässt etc. Alles in einem ist zwar eine grammatikalisch korrekte Konstruktion und inhaltlich auch durchaus sinnvoll, aber keine offizielle Redewendung. Ich setze das offiziell in Anführungszeichen, da Redewendungen natürlich durch den Sprachgebrauch entstehen und wenn wir nun alle anfangen würden, alles in einem statt alles in allem zu sagen, ja, dann ist halt in ein paar Jahrzehnten alles in einem korrekter als alles in allem.
Ja, das ist genau das, was mit Macht Sinn und ergibt Sinn, glaube ich, passiert ist.
Ja. Ja.
Macht Sinn.
So. Ja, und dann haben wir noch zwei weitere kleine Kommentare, können wir auch noch einmal kurz abfrühstücken. Einmal ganz schnell von Maxi, der hatte gefragt, was passiert mit den iPhones, die ich nutze, wenn ich jedes Jahr das aktuellste iPhone habe. Das sind Geräte aus dem Apple-Testgeräte-Pool, die hier meistens bei mir rumfliegen, die halt so an Presseleute rausgeschickt werden. Und Apple recycelt die tatsächlich. Also die werden dann diesem Roboter zum Fraß vorgeworfen, der die wieder in Einzelteile auseinanderschraubt und recycelt. Also die werden da dann nicht refurbished oder so, sondern zerlegt. Tatsächlich. Aber ist auch eigentlich relativ sinnvoll, das so zu machen. Also natürlich könntest du auch sagen, okay, gut, verkauft man nochmal weiter, dies, das, aber bevor die dann im Nirvana landen und dann irgendwann komplett verschrottet auf irgendeiner Müllhalde sind oder so, macht es eigentlich Sinn, die gleich wieder in die Einzelteile zu zerlegen. Zumal Apple Teile dieser Einzelteile, glaube ich, auch nutzt, um andere iPhones zu refurbischen, aber das weiß ich gerade nicht 100%. So, und letzter Kommentar noch von Toror Woge. Wo wir bei Nostradalix sind, würdest du die Wette eingehen, dass man auf dem nächsten Mac Mini GTA 6 spielen kann? Der Release einer PC-Version des Videospiels dürfte ja ganz sicher noch ein paar Jahre auf sich warten lassen und vielleicht bestände zu dem Zeitpunkt dann die Möglichkeit. Apple scheint ja seine Hardware in Zukunft zumindest bei einigen AAA-Games gut aufgestellt zu wissen. Was denkst du?
Nein. Ich glaube nicht. Die haben schon so einen Struggle, diese Version für Windows fertig zu machen und dann noch für die Konsolen und pipapo. Ich glaube, das ist keine Prio bei denen.
Ja, aber wenn er sagt, es dauert noch ein paar Jahre, also hat er nicht mal einen Zeitraum quasi gesagt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann kommt. Ich meine, Cyberpunk kommt ja jetzt auch auf den Mac. Von daher so, könnte schon durchaus passieren. Und selbst wenn es nicht direkt passiert, wird es auf jeden Fall über Umwege passieren. Gibt ja jetzt schon viele Möglichkeiten, über das Game Porting Toolkit auch Windows-Spiele nativ auf Apple Silicon laufen zu lassen, die nie für macOS portiert oder entwickelt wurden. Und aus den aktuellen Chips kriegt man da auch schon jetzt keine Nvidia-Grafikkarten konkurrenzfähige Leistung raus, aber es funktioniert. Und rein technisch, ich meine, er hat ja nur einen Kommentar geschrieben, ob man das dann auf dem Mac spielen kann. Und wenn man es dann halt in einer schlechteren Auflösung und schlechteren Framerate spielen kann, kann man es trotzdem immer noch spielen. Also ich sag ja, es wird auf jeden Fall. Wenn die Windows-Version kommt, kannst du über Gameporting Toolkit kannst es zum Laufen bringen. Ohne allzu viele große Probleme.
Ja, also technisch könnte es echt möglich sein. Bin ich bei dir.
Ja. Und dann schön auf dem Mac Mini in irgendein Café setzen, Vision Pro anschließen. Let's go.
Dicker. Ja, hast du noch mehr Comments am Start?
Nö, das war's.
Ja, aber ich finde das auch eigentlich gut, weil das würdigt einfach die Sarah noch mal ein bisschen mehr. Ne, dass sie jetzt der einzige Kommentar ist, der vorgelesen wurde. Also ich hoffe, Sarah. Waren das jetzt drei? Ich dachte, das wäre alles von Sarah, sorry. Was für ein Fail. Ich dachte, das wäre irgendwie länger der Kommentar gewesen, sorry.
Nein, nein.
Okay, es würdigt Sarah dann doch nicht so viel mehr, aber okay.
Sorry, Sarah. Es tut uns leid.
Es tut uns sehr leid.
Und mit diesen schönen Worten.
Richtiger Fail am Ende. Ich habe auch gerade überlegt, wie kann ich es jetzt so rausreißen? So, nein.
Auch wenn ihr die Videoversion nicht schaut, für den Moment lohnt sich's locker nochmal drauf zu wechseln. Ich war gerade so, scheiße, wie rette ich das noch? Scheißegal, muss nicht gerettet werden, wir sind authentisch. Die Sarah weiß, wir meinen das nicht böse. Wir wissen sie trotzdem selber. Und wenn wir nochmal einen Kommentar vergessen, einen Kommentar vorzulesen, einfach in den Kommentaren erneut ermahnen. Und irgendwann werden wir es sicherlich auf die Reihe bekommen.
Ja, wir brauchen manchmal einfach wirklich mehrere Einladungen.
Genau.
Und dann funktioniert das auch. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen den Sack zu für heute. Liebe Grüße nochmal an alle da draußen und schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr hört uns wie immer nächste Woche wieder. Und ja, bis dahin würde ich sagen, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
Ciao.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. Take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a load of crap? Growing up is just a trap.